Teilnehmer bitte sprechen.
Also wenn ich das jetzt aufzeichne, genau. Grad, dann kannst du dir das dann auch runterladen. Das habe ich mal mit dem...
Das mit auf dem, und ich lade es dann runter.
Genau, ich habe es auch schon mal gemacht. Genau, wir kennen uns nicht.
Genau.
Und das ist immer so schwierig, also was ist schwierig, ich sage dann immer, das Thema findet sich von alleine. Jetzt hatte ich kurz gesehen, du hast eine Webseite, die heißt... Kunsttherapie. Und jetzt ist die Frage, was ist denn überhaupt Kunsttherapie? Also ich habe so eine vage Vorstellung, vielleicht auch so Erfahrung aus meinem Bekanntenkreis, aber so richtig wissen tue ich es eigentlich nicht.
Das Erste möchte ich sagen, das ist nicht meine Seite. Also ich habe die schon so wie ins Leben gerufen, wie nennt man das denn? Ja, installiert. Ne? Mhm. Letztendlich ist es ein Produkt einer Gruppe von Kunsttherapeuten hier in der Schweiz. Und mit dem meine Seite, meine Gruppe, habe ich immer ein bisschen mit den Titelungen habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten, weil eigentlich wir arbeiten ja alle unter diesem Dach Creative Commons und das ist für das Gemeinwohl und da kann jeder dran partizipieren, also kann auch jeder mitmachen, wenn er möchte. So, das einfach nur noch mal zu sagen, also die gehört mir nicht. Vielleicht eventuell könnte man das sagen, ja, ich habe das irgendwie diese Organisation übernommen. So.
Und was macht, also bei Kunsttherapie, da fällt mir so spontan ein, da gibt es, also ich bin mir unsicher, ob es vom Beuys ist oder ob es tatsächlich, also oder ob es wirklich aus der Bibel ist. So nach dem Motto, zeig deine Wunde, dann wird dir geholfen. Aber, also es klingt nach Bibel, aber ich glaube, das Original ist vom Beuys. Kunsttherapie, wenn man das so, also wenn ich das so spontan höre, dann heißt das, man sitzt irgendwo in einer Umgebung, wo es Ärzte gibt, also was weiß ich, irgendwie sowas Klinikartiges und malt Bilder oder macht da irgendwas.
Ja, also, das ist langläufig vielleicht so die Vorstellung. Also es gibt Ergotherapie, Physiotherapie, es gibt viele Gesundheitsfachberufe und ein spezieller Fachberuf ist eben die Kunsttherapie, die hat sich sehr etabliert, eben besonders im psychiatrischen Kontext. Dafür in Anführungsstrichen bin ich auch spezialisiert. Für die anderen Kontexte kann ich wenig sagen, zum Beispiel Kindergärten, Grundschulen, Schulen allgemein, freie Praxen auf dem Markt, wo auch Kunsttherapeuten ihre Leistungen anbieten. Das überblicke ich weniger, das Feld, aber zu den Organisationen und sprich den psychiatrischen oder psychosozialen Organisationen kann ich etwas sagen. Da ist es auch sehr etabliert, da hat es auch Tradition schon eigentlich seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist das aufgekommen. Da war das noch sehr getrennt. Das hieß, dass eigentlich diese Art Classes, also die Kunsttherapie, eigentlich für die Bessergestellten angeboten worden ist in den psychiatrischen Institutionen. Also früher waren das ja eher Krankenhäuser oder wie nennt man das denn? Anstalten, ja. War dann eher für das Klientel der Bessergestellten, Bürgerlichen, wurde das bereitgehalten, während die nicht so gut gestellten eher zur Beschäftigungs- und Arbeitstherapie gegangen sind. Also da hat man gedacht, durch Beschäftigung und eben in erster Linie Arbeit in was weiß ich, Molkerei, Betrieben, Landwirtschaft und so weiter, das stabilisiert deren Gesundheit sehr gut, während man für die Bürgerlichen gedacht hat, ja, wenn die ordentliche Bilder malen. Ich sage das jetzt sehr plakativ und sehr vereinfacht. Dann hat das die höchste Wirkung. Man kann ja nicht jemand aus einem bürgerlichen Milieu, aus einer Belle Etage, die kann man ja nicht auf den Acker schicken oder einer stumpfsinnigen Beschäftigung, sie mit einer stumpfsinnigen Beschäftigung irgendwie aktivieren. Und da hat man halt diese Art Classes eingeführt. Da bin ich jetzt aber sehr noch im 19. Jahrhundert. Dann kam kamen ja auch diese ganzen sozialreformerischen Bewegungen auf, wie Moral Treatment und Arts and Crafts und so weiter, die ja gesagt haben, dass wenn man Menschen mit sehr hochwertigen Materialien zur Gestaltung oder mit hochwertigen Materialien in Verbindung bringt und sie damit gestalten können, dann hat das einen sehr positiven Effekt. Also es ging eher so in Richtung ästhetische Schulung, richtige Nutzung von hochwertigen Materialien, das hieß Textilien, kann es auch, was weiß ich, Messing, Zinn, Holz, ja, all diese Dinge, mit denen man gestalten kann, Lehm, Ton, Wachs, ja, so. Das hat sich dann immer mehr so weiter ausdifferenziert, zur Zeit, sage ich mal, ich habe da eine sehr typisch deutsche Perspektive oder deutschsprachige Perspektive. Bis um 1930 ging das alles irgendwie ganz gut, ab 1930 wurde das ja alles sehr pervertiert. Unter dem, also im deutschsprachigen Raum, unter diesem Nationalsozialismus. Und dann gab es neue Anknüpfungen halt nach dem Zweiten Weltkrieg. In den 50er Jahren lag das eher so ein bisschen flach, weil da waren andere Probleme im Vordergrund als jetzt irgendwie die ästhetische Erziehung. In den 60ern kam das dann wieder auf, in den 70ern war das dann ganz aktuell. Einerseits auch durch dieses wieder zurückimportierte aus Amerika. Diese ganze Expressive Art Therapy ist wieder zurückgekommen, zum Beispiel mit Fritz Perls nach Europa. Und dann hat man wie neue Behandlungsformen versucht zu etablieren, die dann irgendwie auch Kunst- und Ausdruckstherapien oder multimediale Therapien oder wie auch immer hießen. Das hat sich lokal auch, ist das ganz unterschiedlich dann gewachsen. Das hing auch sehr von den Schulen ab, die da sich in den einzelnen Regionen etabliert haben. Und letztendlich ist es, langer Rede, kurzer Sinn, heute sind wir in der Situation, dass es ein etablierter Gesundheitsfachberuf ist, Kunsttherapie, und dass er in Institutionen eben sehr stark und sehr gerne häufig von Patienten frequentiert wird. Das heißt, sie gehen da gerne hin, weil sie halt das mit Kunst assoziieren, mit freiem Gestalten. Da gibt es unterschiedliche Angebote. Manche sind spezialisiert auf Tanz, andere auf Musik, die dritten auf Bewegung, die vierten auf Poesie, die fünften auf visuelles Gestalten, also malerisches oder mit unterschiedlichen Materialien. Ja, und es gibt unterschiedliche Formen. Manche sind sehr als Gruppensetting angelegt, das heißt, sie finden nur in Gruppen statt. Andere sind als Einzeltherapien ausgelegt, das heißt also im Dialog, häufig triadisch macht man das dann, also über das Bildvehikel wird gearbeitet oder mit dem Bildvehikel wird gearbeitet, werden so gestalterische oder kreative oder künstlerische Prozesse angeregt. Was Kunsttherapie nicht macht, meines Wissens, aber ich bin ja halt auch nur, habe nicht so einen großen Radar, ist, dass sie ausbildet, um Künstler hinterher zu werden. Also sprich, nach einer Kunsttherapie, die ich erfolgreich absolviert habe, kann ich mich dann auf dem Markt als Künstler etablieren. Das ist nicht Ansinnen der Kunsttherapie, sondern es geht eher um die Kraft der Kunst, also diese schöpferische Kraft, in Anführungsstrichen. Wobei das natürlich jetzt auch wieder mitschwingt. Das kommt immer jeweils auf die Schule an, wie das dann formuliert wird. Im Prinzip geht es darum, vitalisierende Effekte mit Kunst zu erwecken oder wachzurufen. Und das kennst du auch vielleicht aus deiner Erfahrung oder ganz persönlich, wenn du halt irgendeine Aktivität, Beschäftigung oder irgendetwas machst, wo du das Gefühl hast, darin gehst du so auf, so immersiv, also vergisst die Zeit, vergisst alles, sondern bist so ganz damit intensiv in Auseinandersetzung und befasst sich da ganz intensiv damit, sei es eine Zeichnung, sei es etwas zu schreiben, sei es etwas zu malen, dann hat das schon einen sehr sinnstiftenden, bedeutungsvollen und heilenden, in Anführungsstrichen, Effekt oder kann es haben.
Ja, genau, also das ist ja schon ziemlich, was ziemlich Subjektives eigentlich, ne? Also was du da gerade beschreibst, also und da ist ja, also es gibt ja die Gott, jetzt müsste ich mich dran erinnern, wer das gesagt hat. ich glaube, das war der Brecht, der irgendwie gesagt hat, also Kunst ist es genau dann, wenn es ein Publikum hat. Und jetzt ist jetzt bei der Kunsttherapie, da ist ja, also wo ist denn da das Publikum? Das Publikum, na gut, das ist wahrscheinlich dann der Therapeut oder sowas, ne? Also nur dadurch wird es dann wirklich Kunst, weil ansonsten wäre es ja dann nur, also was heißt nur, aber es wäre dann halt Gestaltung, oder? Also wenn ich mir das jetzt so richtig vorstelle.
Das kommt sehr erstens auf die Settingbedingungen an. In was für einem Setting findet das statt? Also in welchen Verhältnissen wird das angeboten? Das Publikum ist immer vorhanden. Auch selbst wenn du ganz alleine, und das ist auch, es kommt jetzt wieder auf die Schule an. Also ich vertrete jetzt hier Fritz Perls, ne? Und die Philosophie, also auch diese ganze Philosophie, die da dran hängt. Hilarion Petzold hat das ganz stark entwickelt als integrative Therapie. Und da wird davon ausgegangen, dass wenn auch, ich kann gar nichts produzieren oder schöpfen oder herstellen, ohne dass die Präsenz anderer vorhanden ist. Sie müssen jetzt nicht real anwesend sein. Aber faktisch ist das so, ich kann nichts außerhalb der Kultur schöpfen, darstellen, produzieren, wie auch immer, weil ich bin ja ein Teil der Kultur und ich habe die ja auch wie verinnerlicht und von daher, die ist immer anwesend. Auch wenn ich niemals meine Bilder, die ich irgendwo im Keller, Atelier, Mansarde oder so gemalt und hergestellt habe, auch wenn ich die nie jemandem zeige, sind sie trotzdem in der Kultur vorhanden, weil ich sie immer auch mit unter dem Aspekt eines virtuellen Betrachters hergestellt habe.
Das heißt, in dem Augenblick, wo ich sozusagen mich entscheide, irgendetwas, also nehmen wir mal an, zu Papier, also sozusagen, ja, was darzustellen, ist das Publikum schon sofort da, auch wenn es in dem Augenblick nicht sichtbar ist. Also, man könnte sich vorstellen, dass das stimmt. Also, in dem Augenblick, wo ich schon mitdenke, ist es vollkommen unerheblich, ob es in Wirklichkeit, also ob da jetzt wirklich jemand zuguckt oder das liest oder sowas. Aber das ist ja, wenn ich mir das jetzt zum Beispiel auf Büchertexte so vorstelle, ne? Also es gibt ja auch Wissen zum Beispiel, was verloren geht, ne?
Ja.
So, und wenn man sich jetzt vorstellt, also so wie du das jetzt gerade gesagt hast, also das Publikum ist immer da, dann wäre es ja in dem Sinne eigentlich unmöglich, dass Kunst verloren geht, sondern die ist dann halt irgendwo anders oder so, ne? Also die ist vielleicht in dem Sinne nicht sichtbar oder so. Und jetzt haben wir ja das Problem, dass tatsächlich eben Wissen verloren gehen kann, weil es halt nicht weitergetragen wird.
Genau.
Also das ist ja so ein komisches Paradox. Ne? Also auf der einen Seite sozusagen im Entstehungsprozess ist Publikum da, obwohl es nicht da ist. Und wenn es dann, wenn das Werk, nennen wir es mal Werk, dann kann es tatsächlich sterben. Also ist ja irgendwie ziemlich seltsam, oder? Also mit der Kunst. Und was anderes, was mir noch so habe ich heute erst so einen Text gehört über, da ging es auch um Brecht und der hat er eben sich darüber beschwert, so nach dem Motto, also der Vortragende da oder der den Text da geschrieben hat, dass wir heute in einer Zeit leben, die eben sehr stark am Subjekt Tiefen eigentlich hängt, also das habe ich versucht mal so laienhaft auszudrücken, was ist mir halt aufgefallen, also dass wenn man Kunst macht, dann ist man so sehr mit sich beschäftigt und ich möchte etwas ausdrücken und der Dichter möchte etwas sagen, der Maler etwas zeigen und so weiter und so fort. Aber was eben fehlt ist, und da ist das vielleicht das Interessante mit der Kunsttherapie, so dieses, so nach dem Motto, wo ist denn das große Ganze? Also wo da kommt sozusagen die Welt, also ich selber kommen als Künstler in meinen Werken drin vor und es wird auch so erwartet, so ein bisschen so wie eine Art Geniekult, aber die Welt, die das ermöglicht oder vielleicht sogar erzwingt, die kommt da nicht drin vor. Also das ist mir aufgefallen, ich hatte vor einem Jahr ungefähr ein Gespräch mit einem Regisseur, so Film- und Theaterregisseur, es ging eigentlich um was ganz anderes und der hat mir dann so erzählt, ja, er ist jetzt also auf dem Weg oder auf dem Rückweg von Istanbul und will da auch nochmal hin einen Film machen, da waren gerade so Proteste und so weiter, um den dortigen Künstlern zu helfen, um denen, also ich will jetzt nicht sagen, auch eine Stimme zu geben, sondern ihn in ihrem Anliegen zu unterstützen. Und da bin ich schon so drüber gestolpert, gedanklich, weil das in dem Kunsterleben, wie ich es bis dato eigentlich hatte, und auch so meine Vorstellung von Kunst, die ging immer davon aus, von dem Künstler oder der Künstlerin, also so ähnlich wie in der Kunsttherapie, ne? Also da malt halt jemand was, was ihn innerlich bewegt und das muss halt raus und so weiter und so fort. Und das finde ich irgendwie, ist doch ein ziemlicher, also wie soll ich sagen, also es gab ja auch mal einen Anspruch der Kunst, dass sie Dinge bewegen will. Und wenn ich jetzt aber immer nur auf das, also gerade in dieser Kunsttherapie, da wird es ja eigentlich aus meiner Sicht schon ziemlich sichtbar. Sie versucht ja das einzelne Individuum zu reparieren, ohne die Frage, vielleicht kann sie das auch gar nicht, also das weiß ich eben nicht, ohne die Frage zu stellen, also warum ist denn der Mensch so kaputt und warum hat man die Vermutung, dass man diesen Menschen reparieren kann, ohne dass drumherum, was ihn möglicherweise sogar kaputt gemacht hat, irgendwie genau, damit zu betrachten. Ne? Also,
ja, ich sag das, ich bringe das mal auf diesen Punkt. Das ist voll spannend, das finde ich super, dass du das sagst. Ich sage das mal einfach, weil als verhältnisbezogene Intervention oder verhaltensbezogene Intervention, wenn das auf der Subjektebene bleibt, ist das immer verhaltensbezogen. Dann wird, und das hast du ja eben so ausgedrückt, da wird etwas repariert an dem Menschen, damit er wieder in einer bestimmten Umgebung so und so funktionieren kann. Und das ist ja auf der Subjektebene und das wird ja meistens über verhaltensbezogene Interventionen gemacht. Die sollen ja das Verhalten verändern der Person, damit sie sich besser in den Umgebungen zurechtfindet, die da vorhanden sind. Und das erlebe ich auch so. Ich sehe nicht stark bei Kunsttherapie oder vielleicht sind sie ein bisschen am Übergang zu verhältnisbezogenen Interventionen. Das heißt, was du da geschrieben hast mit, wenn ich nach Istanbul gehe, dann mache ich eher eine, vielleicht auch eine also mit den Subjekten dort, ich nenne jetzt die Subjekte, die Menschen, mit denen ich da arbeite, mache ich vielleicht auch eine verhältnisbezogene Intervention, weil ich bringe ja wie eine andere Kultur da rein, ich versuche da irgendwie was ganz anderes auf die Beine zu stellen. Das ist ich würde das als verhältnisbezogene Intervention
Nennen. Ja, das ist gut.
Das Ganze bleibt aber immer unter dem Dach, das hattest du ja am Anfang auch betont oder damit bist du angefangen mit Voice, der hat dann natürlich eine ganz starke Position innerhalb der deutschsprachigen Kunsttherapie, weil mit ihm immer dieses Gesamtkunstwerk assoziiert wird und mit die Maßgabe, jeder Mensch ist ein Künstler. Das bleibt natürlich auch immer sehr an dem Menschsein hängen, an den Menschenrechten, an UNB-Charta, also das heißt Partizipation und Inklusion und all diesen Sachen. Ja. Wobei man ja immer ausklammert, dass die Menschenrechte ja auch von Männern gemacht worden sind.
Naja, also mit dem Beuys und also ich hatte letzte Woche, war das letzte Woche, also jetzt irgendwann in jüngerer Vergangenheit, hatte ich mich eben über den Unterschied haben wir drüber nachgedacht, was ist denn das Gesamtkunstwerk im Wagnerschen Sinne, also was jetzt vielleicht durch den Mese Diktatur der Kunst weiterentwickelt wurde und dem, was der Beuys da wollte. Und so, also und bei dem Gesamtkunstwerk, das ist vielleicht der wesentliche Unterschied, bei dem Gesamtkunstwerk, da kommen, also das ist so eine Art Geniekult. Also wenn man sich anguckt, wo das hergekommen ist, dann ist es aus dieser, der Wagner hat nicht Oper gesagt, sondern was hat er gesagt? Musiktheater. Also jedenfalls, also die Idee, die der Wagner so hatte, hat gesagt, ja, also wir versammeln hier die klügsten Köpfe und die Meister ihres Fachs und machen jetzt hier so ein bisschen Oper. Ne? Also und das ganze Ding nenne ich jetzt Gesamtkunstwerk. Währenddessen der Beuys, so wie ich ihn zumindest verstanden habe, und der sagt ja eigentlich, also laienhaft ausgedrückt, solange du eine Verbindung sozialer Natur zu einem Künstler hast, bist du auch Künstler. Also und das ist dann irgendwie weiter gesponnen worden, dass man dann gesagt hat, naja, also der Künstler ohne Publikum ist ja, kann ja gar kein Künstler sein, weil das Kunstwerk an sich, das passiert ja bei demjenigen, der es, also beim Zuhörer oder Zuschauer oder also bei demjenigen, also es braucht sozusagen das Publikum, damit es Kunst ist. Und deswegen ist, also so verstehe ich immer diese, also so verstehe ich dieses Paradigma, jeder ist ein Künstler, natürlich. Also derjenige, der es herstellt, der braucht das Publikum. Ansonsten funktioniert es nicht. Ne? Also da gibt es von den Boys gibt's eine Dokumentation, wo er irgendwie jemanden einlädt, also so ein Fernsehredakteur, und der baut dann, kommt dann mit seinem Kameramann und so weiter. Und der Boys sitzt dann einfach in so einer Art Theaterkulisse und macht so einen Gemüseeintopf und erklärt dem vollkommen erstaunten Reporter eben, also das, was ich jetzt mache, das ist Kunst. Ich, also indem er Möhren schält und so weiter. Und jetzt bin ich auch so laienhaft hingegangen, habe gedacht, alles klar. Wenn ich das, also sozusagen Kartoffel schälen ist Kunst. Nee, stimmt nicht. Kartoffeln schälen ist genau dann Kunst, wenn es ein Publikum hat, was das als Kunst wahrnimmt.
Aber das Publikum kann in dem Moment ja auch ein imaginiertes Publikum sein.
Ja, genau, das ist das, was du gesagt hast. Und das finde ich sehr schön. Also, weil das so ein bisschen die Kunstidee von mir so ein bisschen rettet.
Okay, jetzt verstehe ich das ja. Ja, und ich meine, das ist ja, heute ist das ja nochmal durch dieses, also dass wir jetzt hier auch reden über Skype und so, obwohl wir uns nicht sehen. Aber ich imaginiere dich irgendwo in einem Raum oder was auch immer, können ja vielleicht auch noch andere hier diesen ganzen Zuhören und Zuschauen, ob von denen wir gar nichts wissen. Wir werden ja ständig beobachtet.
Ja,
ja, genau. Und, ich glaube, von daher passt es heute noch viel besser in diese Welt, weil wir dauerhaft beobachtet werden. Sag mir bitte einen Ort, also der nicht mit Videokamera überwacht wird oder kontrolliert wird oder ja.
Ja, genau, also das lässt sich ja sogar noch, ich hatte auch mal so, also sozusagen, das lässt sich ja noch so weiter zusammenschieben, dass man sagt, also man ist ja immer in Gesellschaft, also auch wenn man sich außerhalb der Gesellschaft wähnt, genau, aber man nimmt, genau, man nimmt immer teil. Also das,
der Link, ja.
Und damit wird das wieder von dem Boys. Also das gefällt mir eigentlich ganz gut, im Unterschied zu dem Gesamtkunstwerk. Und ich hatte immer so den Verdacht gehabt, dass der Beuys mit seiner Idee, dieses, also alle sind wir Künstler, dass das sozusagen aus dem Gesamtkunstwerk rausfällt. Nee, also Gesamtkunstwerk ist, zumindest so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist tatsächlich noch so ein Rest, so ein Überbleibsel aus diesem Geniekult, den man. Und das ist ja das Interessante, ne? Also wenn man sich.
Nein, das
meinst
würde
du
ich
nicht?
Nein, das würde ich nicht. Ich würde das nochmal, also es gibt ja diese 1000 Stimmen von Beuys. Und ich glaube, das ist, Beuys wird auch deshalb so viel rezitiert. Also ich bin so ein bisschen, ich beziehe mich eigentlich nicht auf Beuys, obwohl ich viel von dem gelesen habe und das auch verstanden habe. Er wird auch irgendwie heute sehr kritisch diskutiert, was ich auch sinnvoll finde, weil er hat ganz viele Dinge bedient. Er hat die Legendenbildung bedient. Er hat Fakten und Fiktionen zusammengebracht. Er hat das Identitäre der Kunst stark herausgestellt. Und er hat, und man weiß nicht warum, er hat so eine Position bekommen, dass er die deutsche Kunst, Anführungsstrichen, oder die Kunst im deutschsprachigen Raum wieder international anschlussfähig gemacht hat. Man muss das geschichtlich, historisch betrachten. Mhm. Historisch ist er eine ganz wichtige Figur, weil durch Beuys gab es mit Beuys gab es wieder deutsche Kunst, zwar nur in der BRD erstmal, also in der Bundesrepublik Deutschland, in Differenz zur ehemaligen DDR. Und Beuys hat durch diesen Auftritt damals, also dass er ist ja nach New York geflogen und hat in dieser, ich habe den Namen der Galerie vergessen, hat da in der Galerie einen Auftritt gehabt und hat ja festgesetzt, ich betrete keinen amerikanischen Boden. Und danach, da ist er ja in Filz eingewickelt worden, ist dahin transportiert worden, ist mit einem Krankenwagen vom Flughafen durch eine besondere Installation ist er vom Flughafen in Filz eingewickelt worden, in diese Galerie gebracht worden. In dieser Galerie hat er in einem Käfig gesessen mit einem Kioten, also mit so einem schakalartigen Tier zusammen. Das ist ziemlich bekannt und hat er gesessen mit diesem Tier zusammen, die Aktion und das Ganze wieder zurück. Warum wollte Beuys nicht auf den amerikanischen Boden? Weil er sich mit der amerikanischen Kultur und dem ganzen Amerikanischen nicht identifizieren wollte und hat damit, wie herausgestellt, es gibt eine, wie in Anführungsstrichen, deutsche Kunst. Ne? Und das ist, wird heute so ja auch ganz kritisch diskutiert. Aber es ist ja immer so, dass der Künstlername genannt wird, Klammer auf, Land und da, wo der herkommt. Ne? Es gibt den amerikanischen Künstler, es gibt den deutschen. Das ist ja irgendwie total immer an die nationale Kultur gebunden.
Ja. Ja, also ich muss ehrlich sagen, also den Beuys, also kennen ist zu viel gesagt, ne? Also ja. Es gibt so ein paar Gedanken, die ich eigentlich ganz gut, also was ist eigentlich, ich finde sie ganz gut, weil sie Mut machen. Und das ist so, der eine Gedanke ist eben so nach dem, also das ist ja eben dieses zeige deine Wunden, damit, also nur oder genau, zeige deine Wunde, damit dir geholfen werden kann. Das ist so nach, also das übersetze ich mal so, mach's einfach, es kann nicht falsch sein. Ja, also so was Mutmachendes. Ne? Also das find ich, also ich hatte jahrelang so selbst persönlich das Gefühl, dass ich nicht malen kann. Ne? So, und jetzt habe ich seit über einem Jahr male ich jetzt so still vor mich hin, irgendwie so triviale Landschaften oder irgendwas oder einfach mal was Abstraktes, wo ich einfach bloß mit den Grundfarben rum experimentiere und versuche, irgendeine Farbe herzustellen oder irgendwas halt machen. Ne? Mhm. So, und da muss ich ehrlich sagen, das hätte ich, glaube ich, nie angefangen, wenn ich mir nicht sicher gewesen wäre, dass es dass man so mutig, dass man es einfach machen kann. Sondern, also in dem Sinne, dass es keine schlecht, also, ja, wie soll ich sagen, also dieses vielleicht andersrum nochmal gesagt, es ist, also Künstler sein ist kein Ausbildungsberuf. Also klar, das Handwerk, was dazugehört, sicherlich, ne? Aber so, du kannst es einfach machen. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dieses Mutmachende. Also einfach mach es, es kann nicht falsch sein. Ja? Und
es kann nicht falsch sein, aber du kannst schon damit scheitern, in Anführungsstrichen.
Naja, wobei eben das Scheitern auch nicht schlimm ist. Also ich habe lange, also wie soll ich sagen, also in meiner Kindheit und Jugend, da habe ich halt, war ich halt ziemlich, ich will nicht sagen gut in der Schule, aber es fiel mir leicht, in der Schule mitzuschwimmen. Ja. Und im Studium bin ich dann an den Punkt gelangt, wo mir eben dieses Wissen, wie lernt man überhaupt, also wie funktioniert, dass man lernt, also richtig sich ein Buch liest, durchliest und oder eine Vorlesung oder irgendwie sowas. Und dann bin ich natürlich mangels dieses Wissens und dann einhergehen mit der natürlich dann Überforderung und so weiter, bin ich am Studium gescheitert. Und dieses Scheitern, das finde ich, das war das erste Mal, wo ich so richtig, also ich will nicht sagen, dass ich ratlos gewesen bin, es ist alles gut gegangen. Ne? Aber es war schon mal, also im zarten Alter von 22 oder 23, da sage ich mal, das noch, also das zum ersten Mal zu erfahren, dass hier, also dass was schief gehen kann, das finde ich schon ganz wichtig. Also dieses Scheitern, das finde ich schon ganz wichtig. Und ich sag mal so, wenn man jetzt was malt oder ein Gedicht schreibt oder irgendwas, in sowas zu scheitern, das kostet ja nichts Leben, ist ja nicht existenziell. Ne? Also währenddessen so ein versendetes Studium oder was auch immer, das kann halt schon mal, wie soll ich sagen, also ich will, gut, heutzutage.
Aber sehr viel Wertung mit. so,
ne? Ja, also das ist so meine Vorstellung, ne? Also so an ungefährlicher Stelle das Scheitern üben. Ne? Und das kann ja auch.
So rum meine ich das. Probehandlung.
Genau.
Ich kann das proben, ich kann. Ja.
Und das finde ich halt, muss ich ehrlich sagen, das finde ich ganz wichtig, dass man eben auch, dass man nicht nur Erfolg übt, sondern auch scheitern, weil das ganz, ich meine, ich habe jetzt mir so eine Aufgabe gestellt, also es hat harmlos angefangen. Irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, man muss nur 30 Bücher lesen und dann hast du eine Doktorarbeit zusammen, ne? So, also war mehr so als Witz gemeint, ne? So, um sich über irgendwas lustig zu machen. So, und jetzt habe ich gedacht, okay, nehmen wir mal an, man nimmt diesen Gedanken ernst. Also man sagt, also ich nehme den Gedanken ernst, 30 Bücher. Und dann gibt es ja noch so eine Nebenidee von mir, dass ich ja gerne auch mit anderen Dingen in Berührung kommen will, nicht bloß die ich kenne, sondern auch Dinge, die andere Leute kennen. Ja, also und jetzt habe ich mir gedacht, naja, und jetzt müsste es noch irgendjemand geben oder man müsste diese 30 Bücher dürfte ich mir jetzt nicht selber raussuchen, sondern da würde ich ja wieder sozusagen in meinen alten ausgetrampelten Pfaden rumleben, sondern die müssten mir irgendwie auf eine zufällige Art und Weise zugerufen werden können. Und das ist jetzt, und jetzt geht's ja los, ne? Also jetzt habe ich hier, ich habe 30 Bücher noch nicht zusammen, aber schon eine Menge. Und das ist ja ganz unterschiedlich. Und jetzt aus diesem Konglomerat irgendwas zu basteln, daran kann man eben auch scheitern. Also man kann auch sozusagen also an dieser komischen Aufgabe da, man kann sie eben auch nicht bewältigen. Und dieses Scheitern üben, das finde ich, wie gesagt, also das, man sollte sich dem schon mal aussetzen. Und wie gesagt, und da ist ja, sage ich mal, so eine künstlerische Betätigung vielleicht gar nicht so schlecht. Also außer man ist Künstler, man muss davon leben, dann hat es einen anderen Charakter.
Ja. Ja, das ist, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich da jetzt einhaken soll, weil du hast so viel ausgebreitet, also du hast ja so einen ganzen Teppich ausgebreitet, sowohl diese ganze akademische Spur, als auch Literatur, wie viele Bücher muss ich denn gelesen haben? Das heißt, wo ist denn auch die Verbindung zwischen, also ich sag mal so, ich beschäftige mich, oder fange mal damit an, ich beschäftige mich sehr mit Bild und Text, der Verbindung von Bild und Text, entsteht aus Text-Bild oder Subtext-Bild oder aus einem Bild der Subtext, also so wie finden diese Wechselwirkungen statt, hängen die überhaupt zusammen oder sind die ganz unabhängig voneinander, interessiert mich. Und vielleicht nur, um zu erklären, aus welcher Warte ich jetzt gerade versuche, mich dem da anzunähern, was du sagst. Ich weiß gar nicht, ob dieses mit dem Scheitern, Nicht-Scheitern, ja, das wird heute so propagiert. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich faktisch so haltbar ist, weil man ja sagt, mit dem, sagst du ja auch, mit 30 Büchern, da kann ich eine Doktorarbeit schreiben. Es gibt heute so viele Informationsquellen oder ich kann an so viele Informationsquellen herankommen, dass man sagt ja auch, dass wir schon nach der Buchkultur im Prinzip leben, aber dass wir in dieser Struktur der Buchkultur immer noch versuchen, irgendetwas zu etablieren. Also ich jetzt gerade kann gar nicht aus dieser Buchkultur heraus, weil ich ja auch so sozialisiert worden bin. Also noch ein Buch von Anfang bis zu Ende zu lesen, wirklich genau sich anzugucken, wie ist das Buch aufgebaut, wie sieht die Frontmatter aus, was ist da inhaltlich, wie ist das strukturiert, wo ist der Plot, wie wird das sprachlich umgesetzt, wie ist das, ja, also das zu analysieren in Anführungsstrichen. Das ist eine Möglichkeit, aber Analysen, auch Bildanalysen oder überhaupt analytisches Vorgehen ist ja ein sehr wissenschaftliches Vorgehen und mit diesem wissenschaftlichen Vorgehen kommt man zwar zu irgendeinem Ziel und Resultat, man kann ein Resultat damit verfassen. Ich habe jetzt das Buch gelesen, hast analysiert und das oder ich habe mir die und die Bilder angeguckt, meine Bildanalyse sieht folgendermaßen auch, das führt immer zu einem Resultat. Damit kann man im Prinzip gar nicht scheitern.
Naja,
aber die Analyse ist nur ein Teil der Kenntnis, die wir überhaupt von der Welt haben. Also man kann nicht alles analysieren.
Naja, genau. Also ich lese jetzt gerade so ein Buch, da geht es um das Tunguska. Also das ist ja unaufgeklärt. Also im wissenschaftlichen Sinne ist es ungeklärt, was das nur gewesen ist. Ne? Also was da in Sibirien da zu diesem gewaltigen Schaden da geführt hat und so weiter. Und da geht es genau um, geht's, also da, in dem Buch, da steht ein ziemlich kluger Gedanke drin, wie ich finde, der dann nämlich heißt, also bezogen auf die Wissenschaft, dass die Wissenschaft ja immer nur, wenn ein Physiker das untersucht, dieses Ereignis, also das, was sich dort beobachten lässt in dieser Gegend, dann wird er nur irgendwas Physikalisches rauskriegen. Und da sind eben so Beispiele gebracht, so nach dem Motto, also der Astrophysiker, der war, also er kann es nicht erklären, aber er ist sich sicher, dass es ein Meteorit gewesen ist und so weiter und so fort. Mhm. Und insofern steckt er in jeglichem Ding, was die Wissenschaft vorgeblich, sag ich mal, objektiv messen möchte, ne? Also selbst Mathematiker, vielleicht könnte man sogar so weit gehen, dass man sagt, selbst Mathematiker, selbst Physiker, steckt immer, das geht gar nicht anders, das steckt immer das Subjektive drin, weil es durch die Frage kommt das rein. Ne? Also das merke ich ja jetzt, also in diesem Experiment mit diesen 30 Büchern. Ich gehe ja nicht hin mit einer Frage und sage, also liebe 30 Bücher, ich habe eine Frage, die heißt folgendermaßen, wie beantwortet ihr die? Sondern ich mache das andersrum. Ich lese diese 30 Bücher und lass mir sozusagen von den Büchern was sagen, wozu ich dann die Frage stellen kann. Ne? Also so rum funktioniert das eher.
Wie nennt man das? Du gehst da ziemlich induktiv dann vor.
Keine Ahnung, wie man das, also da fehlen, also wenn du sagst, dass es so ist, dann ist es so. Ich stelle mir das jetzt also, so vor.
Induktiv, um das so kurz so als Forschungsmethode zu nehmen, ich gehe das Material durch und schaue dann, welche Frage sich daraus ergibt.
Genau, also genau so.
Induktiv wäre, ich habe eine Frage und gehe die 30 Bücher durch und gucke, ob da irgendetwas ist, was mir diese Frage beantwortet. Das ist ein normales deduktives Forschungsmethode.
Okay, hätten wir nochmal die Begriffe geklärt, sehr gut. Weil, also die also so, ich kenne es so, also ich habe auch meine eigene Diplomarbeit habe ich so geschrieben. Ich bin losgezogen, ich hatte meine Frage bekommen, ich hatte sogar auch schon, ich wusste, wo ich am Ende rauskommen muss und habe mir dann die Bücher dazu gesucht. Ne? Und jetzt drehe ich das Ganze um und sage, nee, ich nehme jetzt beliebige Bücher, es kann das Telefonbuch sein, irgendwas. Ne? Es ist mir vollkommen egal, ich lese das durch. Und das, was mich sozusagen an interessanten Gedanken anspricht, das im Sinne einer Zitatesammlung, das greife ich halt ja raus und versuche das irgendwie in einen sinnvollen, dass es sozusagen den formalen Kriterien einer Abschlussarbeit genügen würde, Zusammenhang zu bringen. Und weil der.
Aber ein Telefonbuch, das sind doch nur Namen und Anschriften.
Ja, also das.
Telefonnummern, was hat das?
Aus so einem Telefonbuch, da kann man auch, aus einem historischen Telefonbuch, was es mal für Firmen gab, was auch immer. Man weiß nicht, was es da an interessanten Dingen in so einem Telefonbuch zu lesen. Oder vor zwei Tagen habe ich so als Fingerübung habe ich ein Buch gelesen, da hat ein Heizungsinstallateur hat aus seiner 44-jährigen Berufspraxis berichtet. So, und jetzt, das sind einfach so Geschichten aneinandergereiht, also man weiß nicht, ob die wahr sind oder nicht, ist auch vollkommen egal. Und darüber kann man schon auch was erfahren, also über die Zeit.
Das ist ja eher so kulturwissenschaftliches und sozialwissenschaftliches Interesse.
Genau, so. Und jetzt, und ich weiß ja nicht, welche Bücher das sind. Ich habe auch ein Buch auf meiner Liste, da geht es um Theaterregie. Keine Ahnung, wie ich das, ich muss es mir erstmal lesen und gucken, was da in interessanten Gedanken da drin ist.
Wie bist du denn an diese Bücher gekommen?
Die habe ich mir einfach nennen lassen. Ich habe auf Twitter hatte ich so einen Aufruf gehabt, nennt mir Bücher wenn ich 30 voll habe, dann mache ich da draußen eine Abschlussarbeit.
Und die lassen einfach nennen. Fach und wo unter welcher Fakultät oder was
machst ist du egal. Also keine Ahnung, wo, also die erste, also sagen wir, die erste Hürde ist ja diese, erstmal diese 30 Bücher vollzukriegen.
Ja, die hast
du. Da habe ich jetzt schon mal einen großen Teil und ich vermute, die 30 Bücher werde ich zusammenkriegen. Also die werde ich mir so. Und,
ach, die hast du noch nicht zusammen, aber
nee,
die hast du schon genannt bekommen, aber du hast die noch nicht besorgen können.
Genau, also das mache ich so nach, ich meine, 30 Bücher zu lesen, das ist schon, sage ich mal, also aufmerksam zu lesen, das ist schon eine Aufgabe. Noch dazu, weil sie, wie gesagt, die kommen aus einem, also jetzt, das ist auch, das eine ist Theaterregie, dann sind es irgendwelche Geschichtensammlungen, dann Romane, Bildbesprechungen, barocker Gemälde und so weiter und so fort. Also du siehst, das ist ganz weit, also das ist sowohl, sage ich mal, wissenschaftliche Literatur als auch nicht wissenschaftliche Literatur. Und jetzt versuche ich sozusagen aus dem etwas Neues zu machen. Und das, auf der einen Seite ist das ja so dieses normale Vorgehen, was man jetzt an Universitäten beobachten kann. Also du kaust im Grunde genommen nur das wieder, was irgendwo schon mal stand und machst da und schreibst da irgendwas drin. Das, also ich vermute...
Das finde ich, Entschuldigung, wenn ich da jetzt einhake.
Ja, mach.
Das ist ein auch ewiger Streit schon. Oder vielfach wird das ja immer so konnotiert, auch, naja, die Leute, die auch irgendwie eine Theoriebildung machen oder sonst irgendwas, die schreiben nur aus irgendwie 30 Büchern wieder was neu zusammen. Das kann ja jeder. Und das
ist
halt überhaupt nicht. Und das ist wirklich ein in Frage stellen. Also es geht ja um. Jetzt, du hast vorhin eben Doktorarbeit oder heute heißt es ja PhD oder Masterthesis oder wie auch immer, was man da verfasst, das dient ja dazu, dann nehme ich mir diese Werkzeuge wie Bücher und all das, um unter Beweis zu stellen, dass ich selbstständig in einer bestimmten Art und Weise wissenschaftlich arbeiten kann. Das kommt dann darauf an, wem ich das dann beweisen möchte. Möchte ich das irgendwie dem Kunstwissenschaftlichen Institut beweisen oder möchte ich das dem Rechtswissenschaftlichen Institut beweisen oder möchte ich das dem Soziologischen Institut beweisen? Dann kann ich bestimmte Verfahren auswählen, Forschungsmethoden auswählen, alles was ich, ob ich qualitativ forsche oder quantitativ, keine Ahnung. Das kann man ja alles irgendwie festlegen und sich da den Rahmen setzen. Aber letztendlich kann es sein, dass ich was Neues mache, aber es kann eben auch gerade nicht sein, dass ich etwas Neues mache, sondern einfach nur etwas Altes in der heutigen Zeit nochmal wieder reproduziere. Um dann vielleicht einfach zu relativieren, damals hat sich das so dargestellt, heute stellt sich das so dar.
Ja, genau, also gerade bei den Doktorarbeiten, da heißt es ja nicht nur, hat nachgewiesen, dass wissenschaftlich arbeiten kann, sondern eben auch, da steht eben auch drin, Beitrag zur Wissenschaft. Ja, man kann nicht einfach sozusagen im luftleeren Raum, sondern man soll noch was beitragen.
Ja.
Und meine These ist, alles ist auf der Welt, also jeglicher Gedanke, ne, also was irgendwie vorstellbar ist, ist schon mal gedacht worden. Und der kommt halt nur aufgrund der, sag ich mal, Sterblichkeit von uns, also dass wir uns schlicht und ergreifend, wir als Individuen nicht mehr daran erinnern können, weil wir da noch nicht gelebt haben und so weiter, ne, ist er unverfügbar geworden. Und jetzt gibt es noch was anderes, das hatte ich vor längerer Zeit gelesen. Das ist eben auch, also zum Beispiel der Clausewitz. Ne? Der Clausewitz, der hat ja sein Hauptwerk, war dieses, wo er über Krieg geschrieben hat. Wenn man sich jetzt den ersten Teil nimmt vom Kriege, dann liest sich das im Grunde genommen wie eine Art soziologische Grundlagenliteratur. Also der hat ja quasi einen Beziehungsratgeber hat er geschrieben. Aber er konnte jetzt das Ding nicht nennen, wie führe ich eine gute Ehe, sondern er war ja Militär. Deswegen muss es militärisch sein. Also er war in dieser Professionalitätsmagie, war gefangen. Und jetzt hat er gedacht, na gut, wie kann ich jetzt sozusagen der Welt einen Eheratgeber hinterlassen oder einen Beziehungsratgeber, ohne dass es auffällt. Ne? So, und da hat er es eben so gemacht. Und jetzt kann man sich, und deswegen ist meine Vermutung, funktioniert das sogar, dass man sich vollkommen ungebunden an die Art der Literatur, wird man in jeglichem, auch in einem Roman, man wird vielleicht sogar in einem Bild, irgendwas finden, was sozusagen wieder einen Beitrag zur Wissenschaft leisten kann.
Ja, glaube ich, ganz
Also,
bestimmt. Ja.
und das war ja, ich hatte mich, wie gesagt, also da schon mit Literaturwissenschaftlerinnen darüber unterhalten und so weiter. Und die haben gesagt, ja, das geht schon, das geht schon, das glauben wir auch. Aber man hat immer die Schwierigkeit in diesen Abschlussarbeiten, dass es immer heißt, das muss ein wissenschaftliches Buch sein. So, und das hat man, und in diesem Buch über die Theaterregie, da ist zum Beispiel ein Trick drin beschrieben, wie man selbst eine Theaterinszenierung, die ja im Theater stattfindet, das ist kein Text, ne? Also ich kann es nicht nachlesen, wie man diese Inszenierung in einen Text verwandeln kann, indem die da einfach sagt, naja, also es gibt sozusagen den Dramentext, also das, was man wirklich nachlesen kann, was weiß ich hier, Schiller, die Räuber, da kann ich mir das Buch davon kaufen, dann lese ich das und so. Das nennt die Dramentext und Inszenierungstext, das ist das, was wirklich echt am Theater stattfindet, was man beobachten kann. Und jetzt sagt sie, naja, ein Text ist eine Aneinanderreihung von Zeichen. Und
Ja.
das, was ich am, ja, man sagt jetzt so landläufig, ja, stimmt, also hat sie recht, ne? Und jetzt macht sie einen Trick und jetzt sagt sie, naja, alles, was am Theater auf der Bühne, um die Bühne herum passiert, das ist einfach, das nenne ich Theaterzeichen. Also wenn der Schauspieler lacht, irgendwie der Regisseur irgendwas sagt, eine Regieanweisung formuliert, das nenne ich Theaterzeichen. Und die Summe dieser Theaterzeichen, das nenne ich Inszenierungstext. Und schon hat sie es geschafft, sozusagen eine Theateraufführung in einen Text zu verwandeln, den sie dann auch in ihrem Buch zitieren kann. So, also, ne, also das ist, deswegen sage ich, also in so einem, selbst in so einem, sag ich mal, für mich, dem ersten Anschein, also ich hätte nicht vermutet, so einen Trick in einem Buch über Theaterregie zu finden. Ja, also deswegen sage ich, also es gibt, also alle Gedanken sind schon gedacht, man muss sie nur finden. Und wer weiß, es gibt dann noch so diese, ach, wie nennt man das? Also so eine Funktion von Text sozusagen. Der Text kann ja auch, wenn ich Ideen jetzt aufschreibe, kann der ja heute unverständlich sein, aber in, was weiß ich, 100 Jahren kommt da mal jemand drauf und sagt, Mensch, das stimmt. Das habe ich jetzt hier noch gebraucht. Deswegen ist es auch wichtig, dass man auch sozusagen so Romane, die jetzt unverdächtig sind, wissenschaftlich zu sein, dass man die nochmal sozusagen in diesen Wissenschaftsbetrieb vielleicht sogar reinführen kann, um zu sagen, nee, das ist, auch hier kann sich Erkenntnis für euch verstecken. Sie ist nur, weil sie eben in Romanform ist, für euch unsichtbar gewesen. Ja, also
Genau,
das
weil
ist.
es ja auch unter der sogenannten, also komm, ich habe ja so ein, also ich habe ja einen naturwissenschaftlichen Zweig gemacht und in dem ist es ganz klar und ich bin so sozialisiert worden und habe ja schon so Abschlussarbeiten schreiben dürfen. Da ist das ganz klar, ein Roman ist graue Literatur und graue
Ja, genau.
Literatur wird nicht in wissenschaftlicher, also in Science. Ne, naturwissenschaftlichen, in Science wird das nicht zitiert und ist nicht zitierwürdig. Obgleich ich sagen muss, und das ist deshalb wegen bin ich jetzt vielleicht auch in diesem ganz anderen Lager, nämlich der Kunst wieder, weil ich nicht das Gefühl habe, ja, das ist alles ganz schön und gut, da kann ich, ne, das gibt mir Orientierung, das ist irgendwie ein Roman, das ist graue Literatur, ich nehme nur die etablierte und ich nehme auch nur die aus meinem Fach und meiner Schule und überhaupt und dann, ne? Etabliere ich mich damit irgendwie und arbeite damit. Aber das ist so ein bisschen wie in der Schule. Und du hast es ja vorhin auch gesagt, in der Schule, du bist da so mitgeschwommen. Ich bin nicht immer gut mitgeschwommen in der Schule und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, das meiste, was ich gelernt habe, habe ich eigentlich in den Pausen gelernt. Wie Leben abläuft, wie es überhaupt funktioniert. Muss dazu sagen, dass ich zu diesem Jahrgang gehöre, wo überall immer alles zu viel war. Es gab nie genügend Stühle, es gab nie genügend Tische, es gab nie genügend Lernsätze, es gab nie, nie, nie. Das war alles irgendwie überhaupt nicht auf diesen Jahrgang eingestellt, weil das, ich komme ja aus dieser Generation, wo jeden Monat so eine Stadt wie Siegen auf die Welt kam. In jeder Klasse gab es mindestens noch zwei Birgits, gab immer Verwechslungen und weißt du so, dass ich schnell gemerkt habe, ja, und es war ein starkes Sieben, wer da mitkommt, kommt halt ans nächste. Die Ananas ging ganz stark darum, irgendwie diese Masse irgendwie zu handeln und. Und dann findet man halt ganz schnell Strategien, wie man doch auch in dieser Masse wie irgendwie existiert oder überleben kann oder ja, oder da irgendwie damit zurechtkommt oder sich darin zurechtfindet. Und eben, wie gesagt, da sind, fand ich für mich immer diese ganzen musischen Sachen gut und damit kam ich gut zurecht. Und eben, wie gesagt, diesen Pausen.
Ja, mit dem Musischen muss ich ehrlich sagen, also so Zeichnen oder
Zeichnen.
Das war mir immer grauenvoll, weil das
ganz nichts. Ruhig. Gar nichts, da hörte man irgendwie, wenn etwas runtergefallen ist auf den Linoleumboden, das war da schon total laut, wunderschön.
Ja, also wie gesagt, also diese, wenn ich so an Schulzeit denke, also ich war so 10, 11, als die Wende kam. Ja. Und das war eigentlich die schönste Zeit, weil die Erwachsenen waren mit sich selbst beschäftigt und wir Kinder, wir hatten eine, also Freiheit, wie es sie davor nicht gab und danach auch nicht mehr. Also wenn ich mir heute meine Kinder angucke, dann können sie die Dinge, die wir damals gemacht haben, können sie nicht machen. Also diese Erfahrung von, weil es halt niemanden interessiert hat. Also und da war eben für uns oder als für mich halt interessant, also dass eine Ordnung kann eben tatsächlich abhanden kommen. Also sozusagen das, was gestern Gewissheit war und unumstößlich, das kann morgen, also nicht nur, dass es in Trümmern liegt, sondern unsichtbar. Ja. Es ist wirklich weg.
Ja, genau. Da kann ich ganz super anknüpfen. Ich habe ja Leistungskurs Gemeinschaftskunde gehabt, deutsch-deutsche Frage, auch im Abitur. Und in dieser deutsch-deutschen Frage war, was man ungefähr anderthalb Jahre behandelt hat, mit jedem minutiösen Kleinen, ne, de facto und die Jure und überhaupt und hin und her, also das ist jetzt wirklich, ne, 80er Jahre, war meine Gemeinschaftskundelehrerin, die ich sehr geschätzt habe, die sehr vorbildlich war, die hat gesagt, wisst ihr was, wir reden hier immer von Brüdern und Schwestern, aber meine Zukunft Vision ist schon wieder blöd geformuliert. Sie hat uns die Maßgabe gegeben, dass sie nicht daran glauben würde, dass unsere Generation das je erleben würde, also diese Wiedervereinigung erleben würde. Das war 1985, hat sie das letzte Mal das gesagt, weil danach habe ich sie dann gar nicht mehr getroffen. Und ich bin wie aus so einem Glaubensgerüst, was einem ja in der Schule, ne, sogar mit der Reifeprüfung irgendwie attestiert wird, rausgefallen, als dann 4 Jahre später diese Mauer plötzlich, ne, gefallen ist und diese Wende stattgefunden hat. Und da habe ich irgendwie gedacht, wieso, das ist doch immer gesagt worden, dass unsere Generation das nicht erlebt, dass das unmöglich ist. Wieso passiert das jetzt? Also da ist man ja schon total mit so einer wie mit auf den Weg gegebenen Prophezeiung, ne? Wurde ja schon gleich gezeigt, also in der Schule lernst du was, das mag auch richtig sein, aber es ist nicht gültig für das gesamte Leben.
Ja, mich hat dieses sag ich mal, die Erfahrung, dass das sozusagen ganz schnell zu Ende ist, also total misstrauisch gegenüber Institutionen gemacht. Also egal, ob das jetzt eine Arbeitsstelle ist oder irgendwas anderes, also da halte ich großen Abstand, also zu irgendwas, also man muss schon echt viel passieren, dass ich irgendwo Mitglied werde oder so, ne, weil das halt echt, das kommt halt noch so aus dieser Zeit, ne, also oder ist da etabliert worden. Und wie gesagt, aber für uns Kinder war das total, also weiß ich halt wirklich niemand um uns, also es hat uns niemand reingeredet in unsere Dinge, die wir da gemacht haben, ne? Also was weiß ich, wenn wir da in irgendwelche alten Fabrikgebäude da eingestiegen sind oder was weiß ich, im nahegelegenen Wald, da haben wir uns so Buden gebaut, ne? Also wie es halt Kinder in dem Alter so machen, ne? Und es hat niemanden interessiert. Und ich glaube, selbst wenn es jemanden interessiert, wir hätten uns das auch irgendwie nicht sagen lassen. Und diese, das ist eben was heute.
Aber es gab aber es gab ja eine hohe Solidarität.
In der DDR?
Ja gut, also es hat nicht mit der DDR zu tun, sondern wie du das sagst, wir als Jugendliche waren da irgendwie dann, also ich könnte das parallel auch bestätigen für eine Erfahrung, die ich eben auch gemacht habe. Man war eben als Gruppe hat man eine gewisse Solidarität gehabt und hat sich irgendwie in Anführungsstrichen stark gefühlt und hat dann auch ist dem gefolgt, das haben wir so gemacht. Und hätte sich da auch nicht abbringen lassen können. Vielleicht ist das, was ich meine mit diesem Pausending. Also wir üben jetzt mal im Klassenraum Gemeinschaft und Gruppenarbeiten, fand ich schrecklich. Das auch meistens gar nicht so gut raus. Aber wenn man sich in diesen Zwischenräumen und Freiräumen wie zusammengerauft hat, dann hatte ja das was von Zusammenraufen. Da ist man keinem Plan gefolgt, hat sich so ergeben und man hat Sachen wie ausgekundschaftet und jeder hat was dazugegeben und dadurch war man irgendwie auch, gerade wenn man sich so auf die Ebene von, ist jetzt nicht mehr ganz so, ein bisschen gefährlich und riskant und irgendwie, schweißt das ja die Solidarität auch eines Geheimbundes fast zusammen.
Ja. Ja, also das kommt, genau, das.
Man ist dadurch hoch solidarisch.
Ja, genau, das bei uns war es ja so gewesen, dass in der Klasse, in der ich war, dass wir seit der zweiten, von der zweiten bis zur sechsten Klasse waren wir ja zusammen gewesen. Also das ist ja heute ist es ja üblich, nach der Grundschule, also nach 4 Jahren, da wird das alles gesprengt und man fängt im Grunde genommen von vorne an, also mit seinen Freundschaften. Und da hat sich das aber über einen längeren, es war eigentlich sozusagen in der DDR, da hat man ja bis zur 10. Klasse gemeinsam gelernt und wer dann noch weitermachen wollte, also Abitur, der hat dann halt nochmal 2 Jahre hinten dran gehangen, ne? Aber im Grunde genommen von der 1. bis zur 10., das war so die Idee, ne?
Ja.
Und deswegen konnte sich das, sag ich mal, so lang etablieren. Also das ist aber das, was du beschreibst mit diesen Pausen, das kann ich auch bestätigen, dass ich das Interessante war, also genau, bei uns war es noch dazu so, wir hatten ja Ganztagsschule, also das ging früh, ich glaube 7:30 oder sowas ging es los, und 16 Uhr am Nachmittag war es zu Ende gewesen. Und da haben wir quasi vormittags Unterricht gemacht und dann nachmittags gab es so ein bisschen wo man die Hausaufgaben gemacht hat, irgendwie 1 Stunde, glaube ich, irgendwie so. Und danach war sozusagen freies Spiel angesagt, ne? Also da kann ich mich noch erinnern, da haben wir, das war, glaube ich, dann schon 1990 gewesen, zur Zeit der großen Demonstration, da haben wir dann auf dem Schulhof haben wir Montagsdemonstration gespielt. Und das ist mir noch, also noch wie jetzt, also wenn es jetzt wäre im Kopf, weil da war unsere Losung war Freiheit und Ananas. Und da sind wir quasi dort um diesen Schulhof rumrum und interessant war gewesen, die Lehrer, also es war ja, offiziell war ja noch altes System, ne? Aber es war ja schon so im Absterben, also es war eigentlich schon weg, aber so die Institutionen, Lehrer und so weiter, die gab es halt noch. Und dann bestand das Problem, dass die Lehrer nie so richtig also eigentlich, wenn es nach Recht und Gesetz gewesen wäre, hätten sie es unterbinden müssen, aber sie konnten nicht so richtig, weil ihre Stellung schon am Abbröckeln war, ne? Also das war wirklich zu beobachten. Also wie Macht und Durchgriff eben also innerhalb von kurzer Zeit total zerfallen kann, ne? Also richtig blapp, weg war es und dann hat es auch niemanden mehr interessiert. Also das war schon deswegen, also so dieser Freiheitsbegriff, das konnte ich da eben, das war das Einzige, wo ich sagen würde, also die einzige Zeit, wo wirklich Freiheit geherrscht hat, in dem Sinne, das Alte war weg, aber das Neue noch nicht da. Und da in dieser Zwischenzeit, da konnte man gut operieren, sag ich mal, da konnte man halt allen möglichen Blödsinn machen und sich eben und sich sozusagen so ein bisschen losgelöst von allem Möglichen da bewegen. Das war schon echt interessant. Also deswegen kann ich auch wenn ich jetzt immer, das ist immer so interessant, wenn man jetzt so, ich habe eine ganze Weile in München gearbeitet und dann ist man dann immer so gefragt worden, so nach dem Motto, ja, kommt der aus der Unfreiheit und so weiter, und ich sage, ja, pff, ich war Kind, ich kann darüber nichts sagen. Also ich hatte meine Großeltern, wir hatten immer zu essen und zu trinken. Ich habe, also von dem Erleben als Kind kann ich nicht sagen, dass ich in Unfreiheit gelebt hätte. Das Einzige wäre jetzt müsste ich meine Eltern befragen, ne? Also ob sie die Unfreiheit erlebt haben. Bei meinen Großeltern weiß ich es, ne? Also, aber bei meinen Eltern zum gewissen Grad weiß ich es auch. Also, aber die waren halt auch Studenten in der Zeit und mit wenig Geld, wo man dann, sage ich mal, das mit dem Reisen und so weiter, das ist da gar nicht so weit aufgefallen, was einen da. Und das andere, das war halt so dieses, wo man in irgendwelchen Organisationen Mitglied war und so weiter. Und das ist auch, fällt mir jetzt gerade ein, ah Gott, jetzt komme ich ja so langsam ins Assoziieren. Meine Mutter hat über was berichtet, und zwar hat sie gesagt, naja, das ist ganz schwierig, in der Schule, ist so wie du es berichtet hast, in der Schule ist einem immer so die Unendlichkeit der herrschenden Zustände, also sozusagen der Sozialismus, das wird es ewig geben und das ist auch ewig. Und deswegen hat sie auch selber von sich aus nicht über sowas wie Opposition nachgedacht, weil ihr das vollkommen abwegig vorkam. Weil sie davon ausgegangen ist, das geht jetzt hier noch ewig, ja.
Ja. Also um da nochmal zurückzukommen, in diesem ich kann jetzt wieder an vielen Dingen anknüpfen. In der Schule irgendwie Marxismus 1-2 gelernt und irgendwie Hegel hoch und runter und quer und rechts und so. Und natürlich auch mit diesem in diesen Dingen sehr geflutet und sehr davon infiziert, hat man irgendwie auch gedacht, das ist super toll. Und dann hat mein Vater immer gesagt in der Situation, ja, Jugendliche neigen zu so einem verklärten sozialistischen Gefühl und das erscheint alles ganz einfach und ganz logisch, aber in Wirklichkeit ist das ganz anders. Und dann habe ich das immer überhaupt nicht verstanden. Und heute ist das ja so ein bisschen, im Prinzip finde ich das schade, weil es gibt ja irgendwie gar keine anderen Systeme mehr. Es gibt ja überhaupt nichts mehr. Ja, die Bücher noch, die man lesen kann, die einem vielleicht noch eine andere Weltvorstellung oder andere Möglichkeiten offerieren. Aber ansonsten,
naja, gut,
hat sich das ja alles mit dem, alle nennen das ja sozusagen Kapitalismus, hat sich das ja damit irgendwie ergeben. Also ist alles irgendwo.
Naja, also man kann es vielleicht so rumfassen, also ja. das Mittelalter, ja, also was vor dem Kapitalismus war, grob gesprochen, ne? Also ging 1000 Jahre, ne? Also von 500 bis 1500 ging, also und also 1000 Jahre Mittelalter, und wir stehen jetzt bei dem Kapitalismus von den Anfängen und so weiter, Industrialisierung, stehen wir jetzt irgendwie bei Pi mal Daumen 250, wenn man es ganz grob rechnet, vielleicht 300 Jahre. Also wir haben noch, so gesprochen, 700 Jahre vielleicht vor uns, ne? Deswegen braucht man da jetzt noch gar nicht nervös zu werden. Also, und das andere ist, also das könnte ja tröstlich sein, dass man sagt, okay, also bezogen auf mich selber. Und das andere ist, wenn man jetzt dem, was der Marx da geschrieben hat.
Entschuldigung, wenn ich da jetzt mal einhake. Ne?
Ja.
Aber da haben wir dann jetzt noch 700 Jahre vor uns. Also das kann ich irgendwie so nicht einfach so hinnehmen. Weil ich denke, das obliegt ja einer bestimmten, in Anführungsstrichen auch, Theorie und Ideologie. Und wenn alles besetzt ist auf dieser Erde und der Mars dann auch noch und der Mond auch noch, dann funktioniert das ja mit diesem Kapitalismus nicht. Weil der Kapitalismus hat ja immer dieses Ausdehnungsmoment, Besetzungsmoment, was weiß ich. Und wenn man zurückgeht ins 16. Jahrhundert, wo das ja auch alles anfing mit der Statistik und so und diesem ganzen bevölkerungsmäßigen und gesundheitsmäßigen und überhaupt, und auch die ganze Organisation des Bildungswesens zum Beispiel, dass wir Jahrgänge haben und so weiter. Das ist ja alles zurückzuführen, zum Beispiel auf, kann man jetzt, das sage ich jetzt nur beispielhaft, auf dieses ganze Preußische, was in dieses Beamtentum und in die Administration und in die Organisation und so weiter reingebracht wird, um letztendlich Leute für Armeen zu rekrutieren. Deshalb gibt es auch nur diese jahrgangsmäßigen Durchsiebungseffekte, um im Prinzip die Leute rauszuziehen für ja, Armee, Landesverteidigung und so weiter. Und das ist ja heute noch nach wie vor so, nur es ist nicht mehr so bewusst. Und wenn ich jetzt einmal zurückgehe mit dem, wie du das zur Wende gesagt hast, also mir war bis zur Wende auch überhaupt nicht richtig bewusst, also nicht richtig klar, man wusste, dass es die Phase des Kalten Krieges ist, aber man hat das gar nicht so als Krieg empfunden. Obwohl da schon die Mittelstrecken atomar aufgestellt worden sind und das ganze Wettrüsten extrem stattgefunden hat, hätte mich jemand gefragt, ob ich mich im Kriegszustand befinden würde, hätte ich Nein gesagt.
Naja, also genau, also jetzt kann
das,
man.
Das war ja so paradox. Und dieses, wenn jetzt jemand fragen würde, ob ich mich im Kapitalismus befinden würde, würde ich sagen, ja, würde ich fragen, woran er das jetzt festmachen würde. Ja.
Na ja, genau, also und jetzt kann man ja noch, sage ich mal, also man kann also das Mittelalter als Maßstab nehmen und sagen, okay, gut, dann haben wir jetzt noch 700 Jahre vor uns. Und das andere, das ist wie gesagt.
Das ist aber sehr historisch.
Wenn man dem folgen möchte, jetzt kann man ja, der Marx, der schreibt ja so, so sinngemäß, naja, wir haben jetzt Kapitalismus und der Kapitalismus, der ist eben Voraussetzung dafür, dass es eben Kommunismus gibt. Und Kommunismus gibt es genau dann, wenn der Kapitalismus an sein Ende gekommen ist. Dann gibt es automatisch. Also man muss gar nichts dafür tun. Also das kommt schon. Also deswegen ist es vollkommen.
Ich würde dann noch einen Schritt davor gehen. Wir sind doch in der Phase der Akkumulation des Kapitals und das akkumuliert in einer Geschwindigkeit, dass sich das kann sich ein Mensch alleine gar nicht mehr vorstellen. Alleine aufgrund dieser Maschinen mit der künstlichen Intelligenz und so. Das ist ja eine Form von Akkumulation und wir unterstehen ja Systemen, die wir überhaupt nicht mehr erfassen können.
Ja, genau. Und das ist ja das, wo es dann, ich sag mal so, an der Grenze, wo sozusagen der Kapitalismus also sich verdichtet und so hochproduktiv wird, da entscheidet sich dann, ob das was Autoritäres, Unterdrückendes wird. Also die Frage ist ja, wenn man sich jetzt vorstellt,
ja.
Also jetzt stellt man sich vor, Massen von Menschen sind nur noch als Konsumenten zu gebrauchen, man braucht sie nicht mehr, um irgendwas herzustellen und so weiter und so fort und setzt sie aber Bedingungen aus, wo sie ein Einkommen brauchen und so weiter. Was passiert mit denen? Sie werden wahrscheinlich auf die Straße gehen oder so. Ne? So und jetzt hat man so, jetzt gibt es ja so Repressionen, wie das eben in China zu beobachten ist, mit diesen Drohnen und man wird da auf spielerische Art und Weise in so ein Überwachungssystem reingezogen. Ich sag mal so, bei uns funktioniert das ja in ähnlicher Weise, wenn auch weniger schmerzhaft, sage ich jetzt mal, also braucht sich bloß mal so ein Beispiel nehmen, Versicherung, es fängt irgendwie harmlos an, du wirst also gebeten oder es wird eben annonciert, der Krankenversicherung, lieber Frank, wenn du uns deine Gesundheitsdaten aus deiner Fitnessuhr übermittelst, dann kriegst du einen Rabatt. Mhm. So, irgendwann schlägt das dann mal um, da heißt es dann eben, du, wenn du das nicht machen möchtest, dann zahlst du halt mehr. Ne? Und so wirst du sozusagen in diese Überwachung reingedrückt und so weiter und so fort. Und das sind halt so die Fragen, die sich dann eben an diesen Grenzen dann eben stellen.
Ne? Genau, und das jetzt, ja.
Und jetzt könnte man vielleicht, wenn man deinen Gedanken nochmal weiterverfolgt, könnte man ja auch argumentieren, man könnte sagen, naja gut, also es war auch nie gleichzeitig auf der Welt überall Demokratie, es war auch nie überall gleichzeitig auf der Welt Monarchie und so weiter und so fort. Also das kann schon durchaus geben, dass man sagt, also es gibt so eine Art Zeitalter des Kapitalismus, was dann irgendwie anfängt zu Ende zu gehen und dann gibt es halt irgendwie, wo das dann sozusagen anfängt. Das gibt es schon und das ist eben tatsächlich die Frage und das ist Oder andersrum, das also, ist ja das, wo die Leute wie der Brecht oder sowas so ansetzen, die dann sagen, naja, man muss halt auf diesen Fall, dass es passiert, dass es umschlägt, ja? Dass mir sozusagen der Kommunismus bricht aus, muss man ja als Mensch vorbereitet sein. Und das ist ja das, wo dann eben das Brechtsche Lehrstück und der ganze Kram da anfängt, wo dann eben Volksbildung und so weiter, dass man sozusagen Bewusstseinsänderung, und das ist ja genau die Diskussion, die wir jetzt zum Beispiel bei diesen Fridays for Future sehen, ne, die dann immer irgendwie sagen, nein, wir müssen ja irgendwie uns, und wir müssen uns ändern, ne, so, und da beginnen ja die Probleme, dass es eben nicht so einfach ist.
Ne? Ja, das ist genau, das ist ganz interessant. Ich bringe mal dazu, Walter Benjamin ein. Brecht und Benjamin haben sich ja hier auch in Herliberg, wo ich wohne, jetzt hier mal schon mal getroffen, ne? Und immer zusammen Schach gespielt. Die haben ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen und das ist ja, ich wollte das einfach nur erwähnen. Ich knüpfe aber jetzt wieder bei dir an. Mit dem wir sind ja, geraten ja so zunehmend in so politische Diskussionen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob Politik wirklich das Maßgebliche ist. Ich sehe ja auch enorm stark oder ganz starke religiöse Strömungen. Also das Glauben und bestimmte Überzeugungen vertreten werden und damit, ich will jetzt gar nicht sagen, eine Konkurrenz, aber es ist, das, was du jetzt so gesagt hast, ist dieses typisch aufgeklärte Europäische oder Abendländische. Und dann gibt es ja auch ganz andere Maßgaben. Also es gibt ja auch Leute, die folgen nur einer bestimmten religiösen Überzeugung. Und die sind ja auch zunehmend und die sind ja zunehmend, kommen zunehmend in Konflikte und Krisen und all dieses. Ja, und wir genau. haben ja den Luxus, dass wir hier in, dass wir uns das beschauen können. Und dann gibt es so die Argumentation, naja, das Christentum mit der Nächstenliebe, ne, es gibt auch kein Besseres, ne? Und dann und das passt ja auch ganz gut, nur diese kalvinistische Tradition und das Reformatorische und überhaupt und mit der Kapitalismus, das passt super zusammen und bisher gibt es halt einfach wie kein besseres Konstrukt und damit zieht man dann in Anführungsstrichen durch die Welt.
Ja genau, das ist ja das, wo der Mese dann ansetzt. Was auch interessant ist, wo der dann sagt, naja, pass mal auf, also ich setze dem Ganzen die Diktatur der Kunst entgegen und sage, wir arbeiten hier an einem Gesamtkunstwerk, was irgendwie hat vielleicht sogar ein Label, er nennt das immer Gesamtkunstwerk Deutschland, man könnte das aber auch ganz anders nennen. Und diese Diktatur der Kunst, da ordnet sich alles unter. Also, und damit wird, und wenn man das anerkennt, dass man sagt, nee, also ich arbeite hier, ich sozusagen, und das ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen so das Gefährliche an dieser Diktatur der Kunst, die dann nämlich heißt, sozusagen deine Persönlichkeit, also das interessiert, also Selbstdarstellung und so dieses in den Vordergrund stellen und so weiter, das interessiert keine Sau mehr. Diktatur der Kunst heißt, also sozusagen selbstlos dran arbeiten. Ne? Also, so, und Was sich daran beobachten lässt, das ist eben dieses, sag ich mal, also ohne irgendeinen ideologischen Überbau geht es eben doch nicht. Ne? Also selbst wenn man jetzt sagt, also ich bin ja aufgeklärt und so weiter, dann kann man das vielleicht auch als Ideologie sich also markieren oder?
Ich glaube, das ist ganz passend, dass du das sagst, ohne Ideologie geht es nicht, aber ich möchte das vielleicht nicht Ideologie als diesen theoretischen Überbau bezeichnen, sondern ohne Intuition geht es nicht und ohne Intuition geht es eben auch deshalb nicht, weil Intuition ist so implizites Wissen und entweder habe ich mir das angeeignet oder es liegt schon in meinem Leben. Das weiß ich, kann ich jetzt nicht mehr differenzieren, aber irgendwoher kommt das ja. Und ohne dass ich mir jetzt ein Ideal irgendwie aufhänge, dem ich folge, ist das ja heute eher so, dass man immer so sagt, man soll da der Intuition folgen, dem Natürlichen oder was auch immer. Aber das ist, ich glaube, wir sind so sozialisiert und auch schon kulturell verformt und so ein krummes Holz, wie auch immer, dass auch diese Intuition, das ist immer irgendwie etwas, was einem eingegeben worden ist. Also das ist, ich glaube,
na gut, also genau, also das will ich
dass
nämlich.
Irgendwo ist das über irgendwelche Kanäle in mich hinein diffundiert und das kommt dann wieder heraus und das nennen viele dann Intuition oder Inspiration oder wie auch immer, aber ich glaube, dass das schon auch irgendwie in einen hineingekommen ist, sei es durch Erziehung, durch Soziologie, Sozialisation oder wie auch immer. Ja.
Ja, genau, also das lässt sich ja dann vielleicht so zusammenfassen, ne? Also also wenn man sich so als Schlagwort, ne, das sei ein bestimmtes Bewusstsein, also in den Zusammenhängen, in denen man wie du es gesagt hast, sozialisiert wird, die Bücher, die man gelesen hat, mit den Personen, die man irgendwie, also mit denen man in Berührung kommt, mit den Umständen, die trägt man natürlich, die schleppt man natürlich mit sich rum und macht sich dann seinen Reim drauf und hat dann so eine gewisse Vorstellung von Welt eben. Ne? Also wie funktioniert das? Ne? Also das ist ja immer so, wie funktioniert das? Wie funktioniert die Welt? Woher soll ich es wissen? Ich lese mir das irgendwo an oder kann es beobachten oder ich krieg's auf andere Art und Weise irgendwie zugewiesen. Ne? Also ja genau, wie soll es anders gehen? Ne? Also das ist, aber diese wie soll ich sagen? Also das ist ja zum Beispiel auch was, womit die Wissenschaft, wenn man jetzt nochmal den Bogen zurück, diese Unerklärlichkeiten, ne? Also wie kommt, also dann wird das halt eben auch in den Bereich rausgeschoben, in den Bereich der Fiktion oder sowas. Ne? Und das würde man, dazu dient ja auch Ideologie oder besser gesagt Weltanschauung. Also ich würde es vielleicht sogar besser Weltanschauung nennen, oder?
Ah, damit habe ich irgendwie gar nicht, also.
Wenn man es nicht Ideologie nennen möchte oder du hast vor uns so einen Begriff, den habe ich jetzt dummerweise, habe ich mir nicht gemerkt. Der war eigentlich ganz. Ganz schön, aber man kann es ja nachhören.
Genau. Darf ich? Ich komme ja jetzt wie so ein bisschen beim Sticken. Ne? Ich mache mal so einen Steppstich, da muss man ja immer auch zurück, einmal zurück und dann, um dann wieder vorzugehen. Beim Sticken nur. Ne? Was mich ja immer noch, wo ich ja wirklich hängen bleibe, ist natürlich ganz klar mit dem, was du offeriert hast, mit den 30 Büchern. Ne?
Ja.
Dann sind das ja unterschiedliche Bücher, die du da zusammen, also vom Telefonbuch über diese anderen Bücher. Du hast dann ja vielleicht mindestens 3000 Seiten,
ja,
die du zu verarbeiten hast. Und ich wollte nochmal fragen, wie ist das dein, mit welcher These willst du dich da wirklich genau beschäftigen? Oder sagst du das jetzt mir rein fiktiv, du möchtest dann draußen eine Doktorarbeit schreiben oder ist das wirklich deine wahre Intention?
Nee, das ist, also angefangen hat es, wie gesagt, als harmloses Spiel und ich habe gar keine, ich habe gar keine Idee, was in dem, was als, sag ich mal, Ergebnis dann irgendwie steht. Ne? Also das Interessante ist, dass ich in den Büchern, also in den Büchern, die ich bis jetzt gelesen habe, das sind jetzt so drei Stück, ne?
Ja.
Vier vielleicht, dass da immer was drin ist, und das ist erstaunlich, also dass da etwas vorkommt, wo ich immer wieder lese, ja Moment, die schreiben ja jetzt hier über das, was ich jetzt gerade mache, ne? Also über dieses komische Verhältnis zwischen Wissenschaftlichkeit und nicht wissenschaftlich. Ich meine, das mit diesen 30, lies mal 30 beliebige Bücher und schreib dann eine Abschlussarbeit. Das ist ja eigentlich ein Witz, ne? Also eigentlich ist es ein Witz, ne? Wenn man das jetzt jemandem erzählt. So, aber ich finde es jetzt, je länger ich damit arbeite, darüber arbeite und daran eben tatsächlich, ich will nicht sagen forsche, aber das so erlebe, also umso weniger kommt mir das als Witz vor und ich mache das ja auch ernsthaft. Also ich schreibe mir ja wirklich Stellen raus und Gedanken und so weiter und die ich so interessant finde. Ne? Mhm. In dem Wissen, dass ich nicht weiß, ob sie für die Arbeit, die ich jetzt erstelle, ob sie interessant sind oder nicht. Ne? Das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, was in den anderen Büchern.
Genau, aber du willst ja dein Interessenmuster, willst du ja absolut erkennen.
Naja, und das ist
ja ein Muster ergeben. warum du genau das als bedeutend herausschreibst.
Ja, genau. Und das merke ich ja jetzt. Meine Idee war ja am Anfang eine ganz andere, ja. dass ich
deine Idee ganz andere. Oh Gott, wir gehen jetzt wieder nochmal zurück.
Ja. Na, also die Idee, die ich so hatte, war in dem Augenblick, wo dir fremde Leute oder irgendjemand, die du kennst oder auch nicht kennst, sagt, das Buch finde ich toll, lies das mal, ne? Dann komme ich sozusagen aus meiner eigenen Soße, die mich umgibt, in der ich schon die ganze Zeit so irgendwie so drin rumwaber, komme ich so ein bisschen raus. Und jetzt merke ich aber, durch dieses Lesen und dem, was ich da drin sehe, für ein Muster und so weiter, sehe ich mich trotzdem. Ne? Also das ist eben.
Ja, das ist ja. Das haben auch schon ganz viele beschrieben. Also Sheldrake, das ist ja sehr kritisch auch wieder diskutiert, aber das ist schon das, da habe ich mich in Ende der 90er mit beschäftigt, mit diesen morphologischen Feldern. Diese morphologischen Felder und die gibt es wahrscheinlich, also das ist ja eine obskure Sache, aber du läufst einfach so belanglos in einer Stadt rum, hast keinen Plan, läufst einfach mal so, ne? Mhm. Dann kommst du auch und du nimmst ja immer so bestimmte Dinge wahr, die du einfach wie wiedererkennst oder die dir bekannt sind oder eben weil sie noch nicht bekannt sind, die dir dann genauer anschaust und so. Und das ist, ich glaube, dir begegnet in deiner, also ich, oder wie kann man sagen, ich gehe fast oder habe so eine Annahme, dass man immer wieder nur sich selbst und dem Ähnlichen begegnet.
Wieder. Naja, genau, und das merke ich ja jetzt eben, dass meine
Ähnliche. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, was Ähnlichen, weil das andere, was unähnlich ist, was ich also gar nicht wie irgendwie anknüpfen kann an das, was ich vielleicht schon weiß oder Kenntnis habe, das nehme ich vielleicht gar nicht wahr.
Weil es ja, genau, also
so wenig, weil da wie keine Synapse ist, ich spreche jetzt sehr naturwissenschaftlich, weil da keine Synapse ist, die da irgendwie ein kleines Fädchen dran anknüpfen kann, weil das funktioniert einfach nicht.
Und das Interessante, und das wird jetzt metaphysisch, also ich lese jetzt...
Metaphysisch, damit kann ich gar nichts anfangen.
Also pass auf, ich lese ein Buch über dieses Tunguska, ja, und da schreibt eben die Autorin, also Spuren lesen kann ja nur derjenige, der sozusagen die Spur von der Umgebung unterscheiden kann und so weiter, und deswegen kommt in einer gelesenen Spur kommt der Rezipient, also der sie liest, kommt da drinne vor. Mhm. Ja, so, und das schreibt sie in einem Buch, und deswegen sage ich, dieses Buch, egal welches ich lese, die beschreiben alle das, was ich mache. Also sie, jetzt kann man ja sagen, okay, der Frank liest 30 Bücher, was wird er in den 30 Büchern sehen? Natürlich nur das, was er sehen kann, und was kann er sehen? Sich selbst. Ja, also das, was er erkennen kann, nur das kann er sehen. Also das so. Und das schreibt die in dem Buch. Und jetzt ist natürlich ganz komisch, ne? Also wie ist dieses Buch zu mir gekommen? Ne? So. Und das sind so Sachen, die ich so beobachte. Das finde ich halt so interessant. Also, weil es natürlich dann die Frage danach stellt, wenn du in beliebigen Dingen immer nur das siehst, was du sowieso, also was schon irgendwie, genau, deswegen finde ich den Begriff, den du gesagt hast, finde ich eigentlich ganz sympathisch, nämlich der Ähnlichkeit. Ja, also das verwischt das Ganze nämlich, weil dann kann ich sagen, es muss nur eine Ähnlichkeit mit dem haben, was ich erkenne. Also wie eine Art, durch eine Milchglasscheibe gucke ich da drauf.
Genau.
Und damit.
Das ist mit der Ähnlichkeit. Und das ist immer noch so, wie groß das Ähnlichkeitsmuster ist. Also dass du das immer noch als ein bestimmtes Zeichen erkennst. Mhm. Das kann ja ganz stark abweichen. Und das hat einerseits was mit der Variante des Zeichens zu tun, also welche Variante du da tolerierst oder tolerieren kannst oder wie weit es ausgedehnt ist, dass du zum Beispiel noch im Punkt ein Fragezeichen siehst oder so. Und es hat auch was mit Aufmerksamkeitsspanne zu tun. Einfaches Beispiel, ich sehe überhaupt nie gelbe Briefkästen, wenn ich keinen Brief zur Post bringe.
Ja, stimmt, ja.
Ne? Ich sehe überhaupt nicht die Sonderangebote im Supermarkt, wenn ich nur Rübli kaufen will, weil ich ganz schnell dann nach Hause muss, um die noch zu, dann, weil schon die Suppe auf dem Herd steht und ich nur noch das Rübli da reinwerfen muss. Dann sehe ich keine Sonderangebote oder irgendwas. Sehe ich gar nicht. Sehe nur, gehe nur hin, schnell Rübli abwiegen, bezahlen, raus und, und.
Ja. Ja, also und das, und deswegen finde ich ja diese Arbeit ganz interessant. Also auf der einen Seite ist es tatsächlich, es ist eine Art soziales Spiel, also indem man einfach sagt, pass mal auf, das soziale Spiel heißt, nennt mir 30 Bücher und ich mach was draus, ne?
Ja.
Und auf der anderen Seite kann man da eben, sage ich mal, so ein bisschen eine Satire auf den auf so, also wie funktioniert denn Wissenschaft an einer Universität oder nicht Wissenschaft, wie werden Abschlussarbeiten geschrieben, ne? Also es werden Millionen Abschlussarbeiten jedes Jahr geschrieben, sie werden wahrscheinlich auch zu einem gewissen Teil gelesen, und so weiter, ne? Also dass man das nochmal, und da steckt so viel drin, was ich ja jetzt am Anfang gar nicht so gesehen habe, ne? Aber deswegen ist das alles Ereignis, diese 30 Bücher zu lesen, schon mal echt interessant. Also
ja, was auch total spannend wäre, Entschuldigung, wenn ihr jetzt meine,
ja.
Die kleinen Pferde mit mir durchgehen, weil ich bin jetzt auch, ich habe total, das finde ich irgendwie ein ganz tolles, jetzt unabhängig davon, dass es ein Spiel ist oder vielleicht auch eine Freizeit, in Anführungsstrichen Beschäftigung, das wäre ja auch hochinteressant, jetzt in ein Antiquariat zu gehen mit deinen 30 Titeln und den Antiquariatsmenschen zu fragen, ob er diese 30 Bücher in seinem Geschäft hat. Und wenn er sie hat, zu schauen, wo er die eingeordnet hat.
Ja, stimmt, ja.
Also wo die bei ihm stehen. Und wenn die nicht bei ihm stehen, dann sagt er dir ja sofort, der Antiquariatmensch, die sind ja so patent, die sind ja auch weltweit vernetzt, sagen die sofort, na, wenn ich es nicht da habe, dann besorge ich es dir. Dann sagst du ja, gerne. Und dann möchte ich aber wissen, wo das noch ist und auch unter welchem Fach oder wo das vielleicht eingeordnet ist. Ich finde das total interessant, weil ich gehe ja gern durch Bibliotheken und Magazine und so, ne? Wie so Magazine so aufgebaut sind. Die haben ja, man meint ja immer, so ein Magazin hat die gleiche, in Anführungsstrichen, Logik oder das gleiche System. Nee. Das stimmt ja überhaupt nicht.
Nee, gar nicht.
Und in diesem, was du beschreibst, ist ja auch so ein Serendipitätsprinzip. Das heißt, ich laufe durch die Gänge in einer Bibliothek und mein Blick fällt plötzlich auf einen Buchrücken. Also ich bin da sehr, weil ich ja sehr visuell, mag ich ja sehr gerne, wenn es ein schönes Cover hat, einen schönen Rücken oder so, mich anschaut. Guck dann natürlich auch, obwohl ich eigentlich was ganz anderes suche oder zu Nummer 2007 gehen will, sehe ich das, es guckt mich so an und ich gucke mir das Buch an und ich finde das auf einmal so interessant, dass ich da bleibe und so das halbe Buch ungefähr lese, anstatt eigentlich meiner weiteren Sache zu folgen.
Ja, ja, so wie du das jetzt beschreibst, bin ich jahrelang, das kann man, darf man gar niemandem erzählen, also bin ich jahrelang durch Buchläden. Ich bin einfach, ich habe tatsächlich, ich hatte mal so eine Phase, wo ich
auch ich meine, dass nur, es Serendipitäts heißt, aber ich muss auch
Nur ja. Nach Buchrücken geguckt habe. Also das, wenn das irgendwie eine besondere Farbe oder Schriftart oder irgendwas hatte, dann war es mir auch total egal. Dann habe ich das dann angelesen und gesagt, okay, also 10 Seiten schaffst du. Und wenn es nach 10 Seiten mich noch interessiert, dann habe ich es auch weitergelesen. Aber so, und das ist ja eigentlich auch nur ein Versuch. Da gibt es ja, ich meine, dass es tatsächlich mal so eine Art Sport gegeben hat, wo man in beliebigen Bibliotheken sozusagen Bücher irgendwo anders reingeschmissen hat. Nicht um die Bibliothekare zu ärgern, sondern um die Leute, die dort, was weiß ich, bei Architektur irgendwas gesucht haben, dass sie eben auch mit Biologie mal in Kontakt treten. Ja? Und nicht nur mit Architektur und Gestaltung und sonst irgendwas, sondern eben auch mit solchen Sachen. Also das war so ein bisschen so die Idee. Und es gibt tatsächlich, also es gibt, ich habe mal Software für Bibliotheken und auch teilweise für Archivare, war ich mal in so einer Firma, da haben wir sowas gemacht. Und da gab es eben auch unter den Bibliothekaren immer wieder so das Problem zu lösen, wenn jetzt Bücher sozusagen mehreren Sachgebieten zuzuordnen gewesen wären, also wo man die dann physisch hinstellt. Ne? Also heutzutage ist es ja kein Problem mehr, aber man hat mit dem Online-Katalog, das heißt, man kann sie mehreren Schlagworten zuordnen, kann man heutzutage lösen, aber als es noch alles physisch war, dann hat man da echt ein Problem gehabt. Also das kann man eben heutzutage kann man das in den großen Bibliotheken auch noch beobachten, dass das Zeug irgendwo steht, wo man es gar nicht vermutet. Ne? Also weil das da eben so eine seltsame Ordnung da hat oder ne, für einen Außenstehenden jetzt vielleicht nicht ganz so zu durchschauende Ordnung. Ja, und das ist eben so das, was in diesem ganzen harmlosen, nennen wir mal 30 Bücher, so drinne steckt. Ne? Also sozusagen
ja, das stimmt. Ja, das ist, du hast es gerade. Ich habe das jetzt so ganz simpel an den Antiquariat angedockt, aber das stimmt schon mit den die ganzen Magazine, die ganzen Museen, die ganzen Archive, die ganzen, ja.
Also das ist, und wie gesagt, also ich weiß noch nicht, wo mich dieses Projekt dahin führen wird. Ne? Also die Meisterleistung wäre, sage ich mal, also wenn man das jetzt sich vorstellt, dass man jetzt irgendwie mit diesem Text, der dann rauskommt, zu irgendeiner Tagung geht und aus diesem Text noch tatsächlich also echt also einer wissenschaftlichen Tagung teilnehmen würde. Also das wäre so ein Ding, also da würde ich sagen, also das würde dem Ganzen noch die Krone aufsetzen. Aber im ersten Schritt muss man erstmal so diese 30 Bücher irgendwie verwurstet haben. Und wie gesagt, das da gibt es ja, ne, also das kann ja von der reinen Zitatesammlung und dann so ein bisschen Fülltext bis echt, also man macht wirklich was sozusagen draus. Und was ich noch festgestellt habe, wo ich dachte, das ist ein Problem, aber ich habe ja nur diese 30 Bücher. Ne? Und jetzt passiert es ja, wenn man so Bücher liest, dass man so vielfältige Assoziationen hat, irgendwie, da fällt mir noch was ein und da habe ich schon mal irgendwie was Ähnliches gelesen. Und jetzt bin ich aber festgenagelt in diesem Universum, ich habe ja nur die 30 Bücher, aus denen ich zitieren kann. Ne? Also das heißt, ich kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, so ein ähnlicher Gedanke, der steht noch dort und dort oder sowas, ne? Das ist auch so ein eigenartiges Problem der Beschränkung, ne? Also, dass man tatsächlich eingesperrt ist in diesem Raum aus diesen 30 Büchern. Also, man hat nicht mehr.
Ja, aber das, ich meine, das hast du dir ja selbst auferlegt.
Ja,
genau. Diesen Referenzrahmen aus 30 Büchern, den hast du ja selber hergestellt. Dazu zwingt dich keiner. Dazu hat sich keiner, das hast du dir, diesen Referenzrahmen dieser 30 Bücher hast du dir selbst gesetzt und dadurch entstehen natürlich diese Probleme der Fesselung, dass du nicht aus diesem Rahmen raus, du kannst diesen Rahmen nicht sprengen, weil wenn du den Rahmen sprengst, hast du damit sofort dein Projekt gefährdet und deine ganze Findigkeit ist in Frage gestellt und auch dein ganzes Ziel damit, was du gerne erreichen möchtest, nämlich auf einer wissenschaftlichen Tagung einen Vortrag dazu zu halten oder diese Arbeit fertigzustellen oder irgendwo abzugeben, hast du damit auch schon.
Ja, genau, das wäre dann zerstört. Also das,
genau, im wahrsten Sinne ist zerstört, beziehungsweise ist schon zum Scheitern verurteilt, bevor du überhaupt angefangen hast.
Ja, genau, also und das kriegt dann ganz komische, also wenn man so drüber nachdenkt, denkt, ach Mist, ich habe bloß diese 30 Bücher, aber ich habe jetzt hier noch einen klugen Gedanken, der mich, und den möchte ich jetzt hier noch irgendwie.
Den kannst du einfach dazu schreiben, da hindert dich ja kein Mensch dran. Da hindert dich daran, den klugen
Gedanken. Ja, genau, und dann
kommt man, Gedanken dazu zu schreiben. Dann kommt natürlich irgendjemand mit so einem Programm, der scannt das dann drüber und sagt,
genau, darauf wollte ich hinaus. Also
das als seinen Gedanken festgestellt. Dabei hat das der schon gesagt und der. Und wenn wir mal richtig gucken, also Sokrates hat das bestimmt auch schon mal gesagt.
Naja, genau. Und das ist ja das, da kommt man sofort in so einen komischen Plagiatsverdacht. Genau. Und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, wo ich sage, also meine Vermutung ist, ohne dass ich das jetzt beweisen könnte, aber alles ist schon mal gedacht worden.
Ja, deshalb ist alle. Auch meine totale Maßgabe, weshalb ich bei jedem super tollen Einfall, wo ich meine, das ist mir jetzt total eingefallen, ich bin da ja sehr, manchmal wirklich, mir fällt da halt relativ viel ein, gucke ich dann aber doch nochmal vorher nach, ob es nicht vielleicht schon vorher jemand auch diese Idee hatte. Und wenn, dann gucke ich einfach, und ich finde, das ist ja auch nicht schlimm, danach zu gucken. Und das ist ja auch nicht schlimm, dass jemand schon mal so Ideen hatte. Und ich kann das ja entweder aufnehmen, dann auch sagen, das darauf zurückführen und auch diese Quelle benennen und. Aber ich mache da jetzt irgendetwas anderes raus oder das und das raus oder ich fange auch nur einfach an, erstmal das nachzuvollziehen, um das wirklich überhaupt in Gänze zu verstehen. In Gänze, bla, in Gänze nicht, aber überhaupt mal nachzuvollziehen oder eine Idee zu entwickeln, dass er vielleicht anders wahrnimmt, als ich das wahrnehme.
Ja, genau. Und du siehst, in dieser kleinen, harmlosen, spielerischen Aufgabe, ne, da steckt so viel drin, das stellt die Frage nach dem Plagiat und selbst dieser Ausweg, naja gut, dann plagiere ich das einfach und schreibe das jetzt einfach und schreibe hin, das ist jetzt mein Gedanke und markiere das gar nicht. Selbst das könnte man ja jetzt wieder sagen, naja gut, da geht man wieder so einem, also das ist so ein Anpassungsschmerz, ne? Also dass man da sagt, also, nee.
Das hast du doch alles gelernt. Man kann das doch paraphrasieren, man kann das umwandeln, du kannst das ja auch das ist ja auch alles operationalisieren und objektivieren. Du brauchst ja das Subjekt da gar nicht mit reinzunehmen. Du kannst das alles, da gibt es ganz viele Methoden.
Ja, ja, und das lernt man ja auch als, sag ich mal, als derjenige, der eine Abschlussarbeit schreibt, zu einem gewissen Grad eben, also mir selber, also ich glaube, das ist gar kein Geheimnis, also mir selber ist es gegangen, dass ich am Ende nicht mehr so richtig wusste, wenn ich das jetzt da hingeschrieben habe, ob das jetzt mein Gedanke wirklich echt gewesen ist oder ob ich das nur irgendwo gelesen habe, vergessen, wo ich es gelesen habe und so weiter und so fort. Also
aber ist das nicht so eine gewisse Immersion mit dem eigenen, was man schafft? Also dass man das so wie sich so das ist so ein dieses, ich meine, du hast es mit dem Spiel gesagt, ich finde das immer schön zu sagen, natürlich ist das so ein Wechselspiel, das ist immer so ein Kippen, so ein Hin- und Herkippen. Und das schaukelt sich natürlich auch auf und das verwischt auch Grenzen und und es gibt dann Menschen, die gehen da ganz funktional mit um, die sagen dann, jetzt ist fertig, Pause, ich mache das einfach, ich arbeite das sozusagen ab, wie mir das aufoktroyiert ist, und es gibt Leute, die bleiben da an einem Punkt hängen oder an einem Komma hängen und überlegen sich 2 Tage, ob sie das Komma nun setzen oder nicht.
Ja,
und
gut,
das alles gibt es. Und alles hat seine Berechtigung. Und
wenn wir jetzt nochmal an dem Gedanken mit diesem Plagiat hängen bleiben, jetzt, ich sag mal so, jetzt kann man sich vorstellen, okay, das sagt, also jetzt wäre es ja mal interessant, auf das Plagiat zu verzichten und zu sagen, nö, der Gedanke kommt in den 30 Büchern, die ich hier vor mir habe, kommt da nicht drin vor, also werde ich ihn auch nicht aufschreiben, Punkt. Er kommt da drin nicht vor, er lässt sich nicht irgendwie herleiten oder wie auch immer, oder also er lässt sich nicht sozusagen den wissenschaftlichen, Formvorschriften entsprechend hier einarbeiten, dann muss ich eben auf diesen Gedanken verzichten. Und das kann ja trotzdem eine interessante Erfahrung sein, zu sagen, okay, dann lasse ich es halt weg, ne? Also dann muss ich jetzt irgendwie, also das kann ja auch interessant sein, ne? Also deswegen sage ich, also diese harmlose, da steckt so viel drin, man glaubt es gar nicht, ne? Und das Problem, was ich ja habe, ist, dass ich auf der einen Seite sozusagen diese Arbeit wirklich echt ernst nehme, ne? Also ich mache das jetzt, ich schreibe mir da, mache hier so Zitate, Aufzeichnungen und so weiter. Und auf der anderen Seite beobachte ich mich dabei selber und bemerke so, wo dann Schwierigkeiten bei der Arbeit auftreten, ne? Eben mit diesen 30 Büchern, dass man da irgendwie doch mal das Gefühl hat, man hat ja eine Assoziation, die muss da irgendwie noch rein, was mache ich jetzt damit? Und das kann man ja aber nicht in die Arbeit mit reinschreiben, sondern müsste man eigentlich eine zweite Arbeit dazu, also eine Arbeit schreiben über das, was ich da mache, ne? Also das ist nochmal so interessant, also das sozusagen diese Beobachtung meines eigenen Tuns, das müsste ja auch irgendwo mal auftauchen.
Aber wenn du meinst, du kannst dann natürlich auch noch gleich einen Metaroman dazu schreiben. Du schreibst die Arbeit mit den 30 Büchern und schreibst parallel noch einen Metaroman dazu,
wie du das wäre so eine Art,
30 Bücher geschrieben hast.
Naja, ich habe mir echt ernsthaft überlegt, ob ich mir so eine Art Arbeitsprotokoll, ne, also ob man sich, also ob, also dass man irgendwie so nach dem Motto, wie so eine Art Tagebuch, ne? Also liebes Tagebuch, heute ist mir Folgendes widerfahren, ne? Und dann schreibt man so ein bisschen auf, wie es einem damit gegangen ist, oder man spricht es in den Mikrofon rein oder sowas, ne? Aber das sind so Sachen.
Wieso erzählst du mir das eigentlich? Ich bin ja keine Expertin dafür.
Ich bin auch keine Experte dafür. das ist war einfach nur so, das ist sowieso mit diesen Experten. Also wofür ist man denn eigentlich Experte? Also habe ich auch so meine Zweifel. Also gerade wenn ich jetzt so an meine Arbeitszusammenhänge denke oder sowas, jetzt bin ich ja.
In welchen Arbeitszusammenhängen arbeitest du denn?
Ich arbeite für einen Sportartikelhersteller und mache so Datenanalysezeug.
Ja.
Und jetzt bin ich.
Bist du Informatiker?
Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, ja.
Oh, okay, spannend.
Und jetzt bin ich jetzt bin ich in so einer komischen Situation, dass ich habe jetzt selber Leute, die ich anleite. Ne? Also man würde jetzt vielleicht sagen, ich bin jetzt so Teamleiter oder sowas. Ne?
Mhm.
So, und jetzt habe ich zum ersten Mal, also bei vollem Bewusstsein, so Einstellungsgespräche geführt. Ne? Und dann kommt einem das so richtig seltsam vor, wenn einem dann die Leute, also die da gerne arbeiten wollen, die erzählen einem ja alles Mögliche. Ne? Also, und wo man dann sagt, also wo ich mir so gedacht habe, Mensch, es ist vollkommen unnötig, es ist nur eine Arbeitsstelle. Ne? Es geht hier nicht um irgendwas. Ne? Also so dieses
Leben und Tod.
Genau, also und wie man dann auch selber angeguckt wird, also jetzt habe ich ja, wie gesagt, also 5, 6 Leute mit Arbeit zu versorgen, also mit Arbeitsanweisungen und zu sagen, ja, also ich möchte gerne, dass wir da dieses und jenes machen. Und die ihn dann tatsächlich angucken, das merkt man an den Blicken, die sie einem zuwerfen, Papa, sag was. Ne? Und wenn ich nichts sage, passiert auch nichts. Also das ist ganz seltsam. Also sie haben sozusagen eine Vorstellung von mir, die ich aber gar nicht von mir selber habe. Ne? Also dass ich, sie denken, ich kann da irgendwas voraussehen und so weiter und weiß, wo die Reise hingeht, wo ich dann sage, nee, woher soll ich das wissen? Also ich weiß auch nicht mehr als ihr. Ne? Aber das ist so eine Erfahrung, die ich jetzt so gerade mache, mit wo man angeguckt wird von Leuten. Ne? Und so, ja, ganz, ganz komisch. Also deswegen sage ich, also mit diesem Expertentum, das ist schon irgendwie. Also ich würde von mir selber nie sagen, dass ich Experte für irgendwas bin. Ne? Noch nicht mal für mich selbst. Also.
Ja, hallo?
Ja, ich bin noch da.
Ah, bitte. Okay, das war gerade so ein Unterbruch. Ja. Gut, ich frage mal einfach so, ich bin ja aber gar nichts mit, weder mit Wirtschaft zu tun, noch mit Informatik. Ich komme ja irgendwie so aus einem ganz anderen, ich sage das jetzt mal, Lager, ne?
Mhm.
Und du hast ja diesen Termin heute für dieses Gespräch so veranlasst. Und da habe ich mich nochmal gefragt, und hast dann ja gesagt, wir gucken einfach mal, wo uns das, weiß ich noch genau, dass du es so formuliert hast, wohin uns das Gespräch führt.
Mhm.
Und ich habe dann gesagt, ja, nein, mir ist an Dialog eher, ich bin eher an Dialog interessiert, merke aber jetzt so, finde das doch okay mit der Führung, das ist ganz toll. Deswegen möchte ich jetzt noch mal einmal ein bisschen umleiten dahin und fragen, du hast dich ja auch dazu gemeldet, an diesem Kunsttalk teilzunehmen.
Ja,
hast das ja, ich sage das jetzt mal, ich kann es mich da korrigieren, wenn ich das falsch aufgefasst habe, wie so ein stiller Beobachter.
Ja, es war ganz, ganz mysteriös. Also an dem Tag, an dem das da. Immer wenn ich was sagen wollte, ne, also ich habe ja mein, damit ich jetzt hier nicht die ganze Aufnahme voll schnaufe irgendwie oder so, ne, habe ich mein Mikrofon auf stumm gestellt. Und immer wenn ich was sagen wollte.
Ein richtig tolles Mikrofon.
Ich hab so ein Headset, so ein ganz einfaches, ne? Also
okay.
So,
ja.
Und dann schnaufe ich da rein oder sowas und deswegen, und um niemanden da, sage ich mal, unnötigerweise, und ich habe ja hier auch noch, sage ich mal, eine ganze Schar an Kindern um mich rum.
Hört mich.
Jetzt aktuell hört man nicht, hört man nichts, weil sie schon wissen, wenn da Papa, dann ist da Ruhe. Aber wie gesagt, also deswegen hatte ich das Mikrofon ausgeschaltet gehabt und immer wenn ich was sagen wollte oder angesprochen wurde, hat sich auf mystische Art und Weise, ich weiß nicht, warum hat sich das Mikrofon nicht öffnen lassen? Also ich bin da auf dieses, wie heißt denn das? Hab die Stummschaltung weggenommen.
Ja.
Bei dem Skype, und es hat nicht funktioniert. Und das Einzige, wo es funktioniert hat, das war zur Verabschiedung. Und da habe ich mir gedacht, also wie kann das sein? Also
ist es jetzt wirklich, ist es wahrhaftig so?
Naja.
Also unglaublich. So,
und das war ja das, also da habe ich, das Gespräch war vorbei und ich dachte, wie kann das jetzt sein? Also du wolltest was sagen, konntest aber nicht und irgendwie, deswegen habe ich da, also das hat mich dann irgendwie nicht so losgelassen. Ich hab da, einen Tag später hatte ich dann mit dem Kusanowski noch genau darüber gesprochen, also dass sozusagen, dass irgendwie die Technik was anderes im Schilde geführt hat, als ich eigentlich wollte.
Ja.
Und das aber nach den Regeln, die wir so kennen, eigentlich unmöglich ist. Und da kommt etwas, was der Andreas Peschka schon mal gesagt hat über mich. Ne? Da hat er irgendwie gesagt, ja, Frank, du bist ein ganz toller Beobachter. Ne? Also wie so die Spinne im Netz oder sowas. Ne? Keine Ahnung, was er da für eine Vorstellung hatte. Aber das ist da sozusagen voll durchgeschlagen. Und also mit diesem zu dem Kunsttalk, wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, jemand hat mich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, mitzutun, ja.
Ah, okay.
Und, ja. Und es gibt so einen Satz von meinem Großvater, der hat das mehr so aufs Bücherlesen bezogen, aber der gilt trotzdem, der heißt, man wird nicht dümmer. Ja? Also deswegen kann man an allen möglichen Sachen teilnehmen, man wird nicht dümmer. Und gerade mit dieser Kunst, weil sie für mich als, wie soll ich sagen, als Zufallsprodukt, sage ich jetzt mal. Ne? Also Kunst lässt sich ja nicht herstellen, sondern sie entsteht aus den Umständen sozusagen. Also du kannst nicht sagen, heute mache ich Kunst. Also das geht nicht, ne? Sondern das wird halt Kunst. Und ich bin von meiner beruflichen Erfahrung und auch sonst bin ich ja sehr darauf festgelegt, dass Dinge sozusagen wiederholbar sind. Ne? Also ein Programm muss heute so laufen wie gestern. Ne? So Computerprogrammierung und solche Sachen. Mhm. Und deswegen ist für mich das Interessante, Kunst zu beobachten oder sozusagen, wie denkt man über Kunst und so weiter. Deswegen, das interessiert mich halt. Ne? Oder weil mir halt bestimmte Sachen auffallen, wo ich dann sage, also darüber könnte mir ein Künstler mehr sagen. Ne? Also da brauche ich keinen Ingenieur fragen. Ne? Also deswegen interessiert mich Kunst, weil ich, es hat, wer hat denn mal, die Jutta hat mich dafür mal ziemlich getadelt, hat gesagt, das stimmt nicht. Du bist ein Künstler ohne Werk.
ja.
Weil ich gesagt habe, ich bin ja kein Künstler. Also selbst das, was ich hier male oder sowas, würde ich jetzt vielleicht, würde ich jetzt vielleicht gar nicht so als Kunst bezeichnen. Es ist für mich, als Kunst würde ich es nicht bezeichnen. Andere Leute sehen vielleicht da drin Kunst. Für mich ist es einfach, ich habe das jetzt so gemacht. Ne? Also das ist jetzt nichts ab, also es ist nicht in der Absicht entstanden, Kunst zu sein, sagen wir mal so. Und dieses Ungreifbare, ne? Also ich habe jetzt schon Schwierigkeiten zu sagen, was ist denn eigentlich Kunst? Ne? Also wo ist die Grenze zwischen Design und Kunst und solche Sachen? Ne?
Ja.
Und das ist halt das Ungreifbare an der Kunst. Und deswegen interessiert mich das so mit Leuten, die halt da schon mehr Erfahrung damit haben, mich damit auszutauschen, wie die das sehen oder. Ne? Und für manche Sachen gibt es tatsächlich, also gibt es halt nur Lösungen in der Kunst zu finden. Ne? Also weil es aus irgendwelchen Gründen nehmen wir mal an, technisch nicht möglich ist, sich in irgendwelche Sterngalaxien zu begeben. Deswegen stellt man sich das vor, wie das dort wäre. Ne? Hm. Oder sowas.
Genau.
Das interessiert mich halt.
Ja, und es ist ja auch, das hat ja Luhmann schon gesagt, ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium. Das sieht man ja auch, dass wir hier, obgleich wir uns nicht kennen, eigentlich unbekannt sind. Ne? Mhm. Schon fast 2 Stunden sprechen Und ich habe nicht das Gefühl, also jetzt ist jetzt meine Wahrnehmung, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir uns nichts zu sagen hätten oder dass wir einfach nur aneinander vorbeireden oder irgendjemand monologisiert, sondern wir schon irgendwie so, jeder bemüht ist, vor, zurück, quer, seitlich und so, dass es, dass es eigentlich an Informationsgehalt zunimmt.
Ja. Ja, das ist eben, wie gesagt, also das, woran ich auch manchmal denke, ist so dieses, es gibt ja dieses, wie heißt denn das, dieses Dogma der Selbstvervollständigung, sage ich jetzt mal, ne? Also,
ach, das Ganzheitliche.
Genau, mach dieses und mach jenes noch, ne? So, wo ich merke, also,
nein, aber an der, also ich komme ja aus den Gesundheitswissenschaften, ne? Und in den Gesundheitswissenschaften gibt es ja, also das ist ja, muss ich kurz erklären, Gesundheitswissenschaften, das ist nicht was Feststehendes, das ist eine inter- oder multidisziplinäre Geschichte, sehr praxisorientiert, lernt man ganz viel. Und da gibt es, es gibt sogenannte Gesundheitsmodelle und Gesundheitstheorien und die ganzen Gesundheitsmodelle und Gesundheitstheorien und auch Gesundheitskonzepte sind letztendlich an diesem ganzheitlichen Anspruch gescheitert.
Naja, weil es auch gar nicht geht. Also,
genau, weil du lebst eigentlich zeitlebens schon in einem Kontinuum aus Gesundheit und Krankheit, ganz einfach simpel gesprochen. Und irgendwann kippt das mal zur einen Seite und zur anderen Seite und letztendlich irgendwann ist das mal letal und dann war es das. Also ja, du kannst bestimmte Prozesse hinauszögern heute, aber letztendlich. Und es gibt ja die Phänomene, dass Menschen extrem krank sind, sich aber ganz gesund fühlen. Und andersrum Menschen, die extrem gesund sind, nach jetzt medizinischen Parametern, sich extrem krank fühlen.
Naja, und genau, also und mit diesem Ganzheitlichen, das, da sind wir wieder bei dem, was wir ganz am Anfang mal besprochen haben. Da aus diesem Dogma, du musst sozusagen allseitig und umfassend vollständig sein, lässt sich ja nur dann, oder ein Ausweg ist eben das, was der Beuys sagt, du kannst alles sein, was du willst, wenn du sozusagen eine soziale Beziehung zu diesem etwas hast, also sprich, du bist Künstler, wenn du eine soziale Beziehung zu einem Künstler hast, du bist irgendwas anderes, wenn du dich eben, wenn du sozusagen, und das ist eigentlich ein wunderbarer Ausweg, der eben sagt, du musst das nicht alles selber können, es reicht, wenn du jemanden kennst. Also das ist jetzt so meine triviale Zusammenfassung dessen, wie ich mir das vorstelle, wie er es gemeint haben könnte. Ne? Also, und das finde ich eigentlich ganz, ganz positiv, das meine ich eben, ne? Dieses auf der einen Seite Mut, jeder kann das, ne? Und auf der anderen Seite, selbst wenn du es nicht kannst, es reicht ja, wenn du jemanden kennst. Du musst das nicht alles selber machen. Ne?
Genau, das ist auch total super. Das ist eine findige Lösung, genau. Und das ist auch wunderbar, weil jetzt sind wir wieder bei Beuys, um den Kreis ja immer alles. Der hat ja auch dem toten Hasen das Bild erklärt, ne?
Ja, genau.
Eine der besten Performances, Besuchesten, ich mache das jetzt alles in Superlative, versuche ich, kann ich gar nicht. Hat er in den 70er Jahren gemacht. Das ist zum Beispiel auch ein Hintergrund, weshalb ich nie Kunst studiert habe, weil immer gesagt wurde, das sind alles totale Spinner. Das war in den 70er Jahren auch stark so.
Ja, über das habe ich mich mal mit dem Andreas unterhalten. Habe ich ihn mal runter. Ja, da habe ich ihn mal gefragt, sag mal, weil ich weiß, er ist auf einer Kunsthochschule gewesen. Warum ist es sinnvoll, dahin zu gehen? Ne? Also was passiert dort? So, und da hat er mir eben, hat er gesagt, naja, das eine ist, dass man, weil ich immer gesagt habe, also die Erfahrung ist ja, du wirst nur dann an der Kunsthochschule angenommen, wenn du schon quasi Künstler bist, also musst du mit so einer Mappe da antreten. Ne? Wo ich gesagt habe, das ist ja eigentlich ein Widerspruch, weil ich soll es erst lernen, bin aber schon das, was ich eigentlich lernen soll. Und da hat er gesagt, naja, nee, das muss man ein bisschen anders sehen. An der Kunsthochschule ist da auf der einen Seite, dass man mit gewissen handwerklichen Sachen da, sag ich mal, konfrontiert wird, dass man sich nicht selber beibringen muss, sondern halt vom Hand, also schlicht und ergreifend Handwerk gehört dazu, Punkt. Und das andere ist, dass man dort natürlich in einem, er hat das genannt, einem geschützten Rahmen ist, wo man sich künstlerisch mit anderen Künstlern über Dinge austauschen kann und nicht sozusagen da so gleich so exponiert ist und so weiter, sondern da eben, sage ich mal, mit anderen Künstlern. Das ist eigentlich der Sinn der Kunsthochschule. Ich habe es vorher auch nicht verstanden. Ich habe das immer, für mich war das halt irgendwie, ich habe das nie verstanden. Wozu, was soll diese Kunsthochschule, was macht die? Also wenn ich schon als Künstler dahin gehen muss, ne? Also ich jetzt so als ich, also ich würde mich jetzt, wie gesagt, also ich bin künstlerisch ungeschickt, ich kann nicht malen, habe da auch Interesse vielleicht, aber da fehlt mir halt tatsächlich also schon allein Hand-Auge-Koordination, irgendwas, ne? Also eine gewisse Fingerfertigkeit und so weiter. Ich kann es jedenfalls nicht, ne? Und jetzt hätte ich ja gedacht, jetzt wird einem dort erklärt, nee, das ist da, es heißt zwar Schule, aber es ist eigentlich ein anderer Ort. Also der macht eigentlich was anderes.
Genau, und das geht ja, und das ist ja auch heute so, dass du kannst ja heute auch irgendwelche Kurse besuchen, da wird dir das ja auch gezeigt.
Ja.
Ja, aber du kannst ja auch ganz anders, Frank, du kannst es ja ganz anders, du bist ja Wirtschaftsinformatiker, also du kennst dich gut mit Informatik aus, du wirst auch das passende Programm finden, das deine Dinge so herstellt, wie du es gerne haben willst. Also so malt zum Beispiel, wie du es gerne haben willst. Das ist ja heute durchaus möglich.
Naja, und da, genau, also das gibt es ja alles.
Oder du druckst es dir aus mit einem 3D-Drucker, ist auch hübsch.
Ja, und das ist ja dann, und das stellt aber genau immer wieder die Frage, das sowas zu machen, wo ist die Grenze zwischen Kunst und Design? Ne? Also es gibt ja diese ganzen, es gibt ja auch in der Musik, ne? Also diese Puristen, die da sagen, also nur wenn es sozusagen handgemacht ist, dann ist es tatsächlich Musik, alles andere ist nur irgendwie sozusagen, alles andere sind nur Klänge und so weiter. Also das sind so sofort spielt
das sind,
da
aber
was anderes mit.
Ne? Das sind doch so Hoheitsgebaren. Das sind doch so, wie hast du das vorhin gesagt,
Professionalitätsmagie, ja.
Ja, das ist doch Professionalitätsmagie.
Ja, ja,
also
ja.
Es gibt doch sowohl super Elektrosound als auch super handgemachten. Ja, ja. Und es gibt super handgemalte Bilder und es gibt super maschinell hergestellte Bilder. Und es gibt doch das alles heute. Und das ist doch auch so, dass man kann jetzt auch in einer Maßgabe von Bartson-Brock zum Beispiel folgen und sagen, Künstler sind dazu da, um Probleme zu machen.
Ja, oder genau.
Wahre Kunst ist nur die Kunst, die immer ein ganz bisschen stört. Das war mal meine Maßgabe sehr lange oder ist sie auch immer noch. Weil irgendjemand passt immer irgendwas nicht und dann ist es schon mal bestens.
Ja, genau. Und das ist ja das, dem ich auch so jetzt mehr oder weniger bewusst hinterher spüre, was ich früher vielleicht gar nicht so gemacht habe, so Irritationen, also richtig Irritationen beobachten und da hinterhersteigen. Also das
genau, Irritation, das ist wunderbar. Und da differenziert sich auch meines Erachtens, das war ja auch unser auch mit Einstieg, dass du gefragt hast, was macht denn diese Kunsttherapie überhaupt? Die Kunsttherapie ist auch vielfach dazu da, ist auch ein sehr geschützter Rahmen, jedenfalls wenn es im Krankenhaus stattfindet oder in sonstigen Einrichtungen, ist ein extrem geschützter Rahmen. Und es ist eher sowas im Sinne von ritualisierter, ich sage das jetzt mal, Wohlfühloase, um eher schöne und angenehme Erlebnisse zu machen, als irritierende, verschreckende, unangenehme, schreckliche, weil man klar in so einem geschützten Rahmen immer davon ausgeht, hier ist es gut und draußen ist es schlecht.
Ja.
Und dass es euch so schlecht geht, liegt an diesem auch aus dem, weil das draußen alles so schrecklich ist. Ne? Deshalb seid ihr ja hier und deshalb machen wir jetzt hier zusammen. Das heißt jetzt nicht, dass sie nur in einem Raum sind. Die gehen ja auch manchmal in den Wald oder in die sogenannte Natur, wobei ich meine Maßgabe immer ist, ich weiß nicht, was daran Natur ist, weil das ist ja auch kultiviert heute. Es gibt ja gar keine Wildnis von Kultur. Also Natur mehr im deutschsprachigen Raum, also jetzt, wenn man das jetzt mal sich auf der Landkarte anschaut, ist das ja alles vermessen bis ins Kleinste. Wo gibt es denn eigentlich noch Wildnis? Also ja, gut, da gibt es Einzelne, die da mal so einen Hektar stehen lassen und das mal alles irgendwie so wachsen lassen, aber eine richtige Wildnis ist das ja auch nicht, weil das ist ja schon gleich begrenzt und eingegrenzt durch das andere und richtige Wildnissen gibt es gar nicht mehr. Also in Europa jedenfalls so nicht. Vielleicht in irgendwelchen abgelegenen Gebieten, vielleicht irgendwo in Finnland, aber ich glaube auch nicht mal mehr da.
Nee, also ich sag mal
oder
so.
Sibirien, hat man früher mal gesagt. Sibirien, ganz wild.
Ja, nicht mal dort. Also selbst dort, wo man denkt, der Mensch ist abwesend durch die, also schlicht und ergreifend schon globale Erwärmung. Ja? Also
genau,
selbst
genau, genau.
Dadurch gestaltet der Mensch sozusagen durch spukhafte Fernwirkung.
Ja, genau, spukhafte Fernwirkung. Und selbst in der Antarktis ist keine Wildnis mehr. Ja.
Genau, also.
Das ist für uns einig, wunderbar.
Naja. So, Birgit, wir haben jetzt so 5 Uhr.
Ja.
Ich muss dir ehrlich sagen, meine Federn glühen und die Kinder scharren mit.
Was glüht?
Meine Federn. Es gibt so eine Vorstellung, ich glaube, das ist so zur Zeit der Aufklärung, dass das, wo so die Mechanik anfängt, dass das Gehirn so ein mechanisches Objekt ist mit so ganz kleinen Federn und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt eine Weile denkt, dass die dann anfangen zu glühen. Deswegen sage ich immer.
Wie bei einer Uhr, wo so ein Lauf, wo so ein Tick-Tick-Tick-Tick und da ist die Feder. Oder du hast ein sehr hübsches mechanistisches Weltbild. Ja. Und Menschenbild.
Ja, ja, genau. Also und das hat, da hat mich der Stefan Seidel hat mich da mal darauf angesprochen, auf diese mechanische Ente.
Ja.
Weil ich das auch irgendwo mal scherzhaft benutzt habe und der hat es aber ernst genommen und und hat mich dann auf mein seltsames Weltbild hingewiesen. Genau, also mir glühen die Federn.
Ja,
also,
ja, sprich, wir machen jetzt Schluss.
Dann machen wir jetzt Schluss. Auf jeden Fall, also ich finde das schön, dass das bei uns gefunden haben. Und also es war wie immer, möchte ich sagen. Also es gibt keine Gespräche, die uninteressant sind. Und das hat jetzt hier auch nochmal, also ich habe wieder was gelernt, muss ich mal sagen. Schön. Schönes Gespräch war es. Danke.
Oh, ja, bitte. Und mit diesem Veröffentlichen, ich höre mir das nochmal an und
ja.
Irgendwie so, also nach dem 6.2. Bescheid, ob das veröffentlicht werden darf.
Ja, ja.
Ist das
ja,
okay?
Ja. Na klar, kein Stress.
Super. Das ist super.
Alles
klar. Wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Grüß die Kinder. Und
ja.
Die Kindern sind wir ja noch gar nicht da, sind wir ja gar nicht weiter drauf eingegangen, aber das machen wir vielleicht irgendwann mal.
Na klar, na klar.
Bis dann.
Alles klar. Bis dahin. Ja. Tschüss.
Helaas ist die Verbindung um radiotechnische Redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.